Hey there, it's Charlie Borman here. I want you all to listen to this next podcast, Bears on Tours. It's fantastic. Have a listen.
Alan Tonka, Pfizer, Autobot, Off-Road, Fitness, Action,
Blödsinn,
Bears.
Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reisemopete ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier und Fleischsalat. Setz dich zu uns, Bearcast ist am Start.
Bearcast, dein Motorradreisepodcast.
Servus, liebe Leute. Moin, moin und hallo allerseits. Und da schaltet der Howie. Ob eben haben wir noch einen schönen Vortalk gehabt. Sowieso, wir können eigentlich mal ein bisschen transparent machen, Tina, was wir gerade noch gemacht haben. Wir haben nämlich für euch was richtig Schönes heute zum Servieren vorbereitet. Einen tollen Mix aus Reisebericht, aus Schaltungen direkt, ja, in Anführungsstrichen, live zur Reise. Und glaube ich auch von ganz viel Emotionen, die da eine Rolle spielen.
Ja, auch hallo allerseits von meiner Seite aus hier. Genau, ich habe gerade meine Reise virtuell nochmal erlebt und habe meine Sprachnachrichten nochmal durchgehört und für euch die Highlights mal rausgesucht, live von vor Ort.
Nice. Ja, achso, Tina ist da, ne? Herzlich willkommen, Tina, schön, dass du da bist. Tina, ich überlege gerade, wann das war. Also, Tina, lange schon Hörerin und inzwischen auch sind wir auch so in echt befreundet miteinander. Das ist total toll, haben schon ein paar Mal getroffen hier und da. Und vor allem warst du schon mal zu einem Podcast zu Gast, das war vor einigen Monaten. Und da hast du ein bisschen erzählt, wie du so in diese ganze Bubble reingestolpert bist, ne? Wie du so zum Motorrad-Abenteuerreisen gekommen bist.
Mein Einstieg, genau.
Ja, genau. Und da haben wir relativ viel darüber gesprochen, ja, was da auch für Hindernisse manchmal waren und was da auch für tolle Erfolgserlebnisse waren. Du hast, als wir geendet haben, hast du schon gesagt, ja, und ich plane ja was Großes, ne?
Da stand schon die Reise an. Da hatte ich ja schon so ein bisschen geteasert, dass ich den ACT Portugal fahren wollte. Und aber irgendwie ist ja alles so ein bisschen anders geworden, wie ich mir das ja vorgestellt hatte.
Wie das immer so ist, da macht man sich einen Plan, ne? Und dann ist es so. Ey, ich bin richtig aufgeregt. Ich habe richtig Bock, Tina. Aufgrund meiner Busyness und so mussten wir jetzt schon so ein bisschen hier mal verschieben, dies, das und so. Aber das Tolle ist, dadurch, dass wir jetzt auch nochmal überlegt haben, dass wir die Folge so gestalten, dass immer wieder Original-Einspieler kommen und so weiter, hast du gesagt, ja, du hast dich jetzt auch gerade eben erst wieder richtig intensiv nochmal mit allem beschäftigt und bist wieder so richtig da, ne, mit dem Kopf.
Genau.
Oh, jetzt muss ich mal kurz einen Schluck trinken. Wo fangen wir denn am besten an? Wie geht's denn überhaupt heute, Tina? Wie ist es wieder hier zu sein?
Ja, ich bin trotzdem wieder nervös. Also irgendwie habe ich das jetzt ja schon zweimal gemacht. Aber trotzdem, ja, jetzt irgendwie so euch allen davon zu erzählen, ja, ein bisschen Nervosität gehört dazu.
Ja, das ist so. Dann ist man ja auch irgendwie, finde ich, immer ein bisschen aufmerksamer. Das ist doch schön, ne? Also gut, ich bin nicht mehr nervös, ehrlich gesagt. Aber es gibt manchmal auch Termine, wo ich ein bisschen nervös bin. Zum Beispiel kann ich ja mal sagen, wenn ich so im Rahmen oft so von Darker FM oder so, also wenn wir über Rallycam reden und dann, wenn ich mal auf Englisch was mache oder so, da bin ich
ja,
dann.
Okay.
Das ist für mich so Ding, Podcast Englisch und so. Ich bin auch unfassbar froh. Es findet jetzt ja demnächst so das größte Event eigentlich überhaupt statt, was es bei uns in unserer Bubble gibt, nämlich in England. Die Insider wissen, wovon ich rede. Ich will das jetzt auch gar nicht alles spoilern, aber wir haben ja jemanden da vor Ort und werden da ganz viel einfangen und wäre ich das? Da wäre ich nervös. Wenn ich dann so, auch noch mit so Leuten, weißt du, die, ja, soll ich jetzt schon mal spoilern? Nee, mach ich nicht, ne? Aber mit Leuten, die ich seit Jahren verfolge und die für mich echt Stars sind, so in meiner Leidenschaft, ne? Und die, von denen, weiß ich nicht, von denen ich auch voll viel so mich hab inspirieren lassen und so und mit denen dann so, oh, ich weiß nicht, als ich mit Charlie Bowman gesprochen habe, zum Beispiel, zuletzt, da war ich ja auch so ultra nervös, ne?
Wer wäre das nicht gewesen?
Wer wäre das nicht gewesen, ey?
Ja,
ist so. Tina, genau, mir geht's übrigens auch ganz gut, ne?
Ich wollte gerade sagen, wie geht's dir eigentlich?
Ja, wie gesagt, ey, alles drumherum explodiert irgendwie gerade um mich herum, aber jetzt so in den Stunden, in denen ich hier aufnehme, da geht's mir eigentlich immer richtig gut. Das ist schön. Das ist auch der Grund, warum ich das immer noch mache nach den ganzen Jahren, ne? Ey, übrigens, mal was ich flex ja nicht so gerne mit irgendwelchen Klickzahlen und so weiter, ne? Aber wir waren jetzt vor kurzem der meistgehörteste Motorrad-Podcast deutschsprachig.
Sehr schön.
Das ist wirklich sick, ey. Das hat mich sehr gefreut. Wegen euch da draußen, Leute. Euretwegen. Deswegen. Vielen, vielen Dank für den Support, ne? Sei es auch einfach nur der Support, dass ihr hier dabei seid immer. Das ist ganz, ganz wunderbar. So, jetzt legen wir mal richtig los, Tina. Vielleicht im superschnell Durchlauf, wer die Folge mit dir nicht gehört hat oder die Auftritte von dir nicht kennt. Vielleicht kannst du im Superschnelldurchlauf nochmal erzählen, seit wann machst du denn diesen ganzen Kram, den wir alle so lieben und wie bist du da so hingekommen?
Genau, ich habe jetzt vor 3 Jahren meinen Motorradführerschein gemacht und seit etwas über einem Jahr bin ich ja so tief bei euch mit in die Bubble eingestiegen, ja, wo ich dann meine ersten Schritte im Offroad gemacht habe und dann war ja die Lernkurve echt riesig bei mir, weil ich mich da so reingefuchst habe. Das hat sich ja echt überschlagen vom ersten Heidetreffen mit den quasi ersten Kontakt mit dem Gemüse bis zu dann meiner Sardinienreise, was ja wir mittlerweile schön als Bootcamp bezeichnen, wo mein Partner mich ja schön durch viele Steine und Berge und was auch immer gejagt hat und was sich auch herausgestellt hat, was ein sehr, sehr gutes Training war und ich so für meine Reise perfekt vorbereitet war.
Ich habe kürzlich erst wieder daran gedacht, welchen Zusammenhang war das nochmal? Ach, du hast ja die Holland-Tour gemacht. Genau. Du warst ja in Holland unterwegs. Ne?
Mit den ganzen anderen Mädels.
Ja, die hier aus dem Bersiversum, ne? Und du weißt ja, also ihr wisst ja wahrscheinlich auch, weil ich schon oft erwähnt habe, dass unsere Carla, ich bin ja großer Fan von ihr. Ich finde, dass sie wirklich, sie hat ja eine ähnliche Geschichte, sag ich mal, in vielen Dingen jedenfalls und auch so eine krasse Lernkurve. Und die hat auch so geschwärmt, dass ihr alle so toll unterwegs wart. Da hat dich auch nochmal explizit so erwähnt. Und da habe ich gedacht, wie toll. Liebe Grüße, Carla, an dich. Die ist auch gerade unterwegs. Ich glaube, die ist jetzt gerade in Bosnien in diesem Moment.
Ja, ich glaube, es ist schon fast wieder auf dem Rückweg.
Oder schon wieder auf dem Rückweg, genau. Ja, ey, jetzt, lass uns doch mal kurz überlegen, wie wir das Ding, das Pferd am besten, wie sagt man, zäunen?
Aufzäunen.
Ja. Du hast ja dann dir überlegt, ich möchte auf keinen Fall alleine fahren. Da geht's ja schon los, Reisepartnerwahl und so ist ja schon so ein Ding. Wie hast du das eigentlich hinbekommen, dass du wusstest, mit wem du fährst?
Ich war letztes Jahr auch auf einem weiteren Bears-Event, auf dem Adventure Camp im Mammutpark. Und da habe ich nämlich den Stefan aus der Bubble kennengelernt und da sind wir halt so ins Gespräch gekommen und irgendwie gemerkt, dass wir so vom Fahrlevel und so ein bisschen von der Einstellung her, dass es irgendwie passt. Und ja, so hat sich das dann irgendwie im Laufe des Winters ergeben, dass wir gesagt haben, okay, komm, lass uns das zusammen machen. Waren dann auch nochmal ein Stückchen Ted Holland fahren, so gucken, fasst das so paarmäßig überein. Und ja, dann haben wir irgendwann die Entscheidung getroffen, okay, wir versuchen das zusammen und haben dann die Reise angefangen zu planen. Also von Packlisten über, wer nimmt was mit, da wird es natürlich dann abgesprochen. Ich hätte zum Beispiel das Werkzeug dabei, er dann Erste-Hilfe-Set und dass man sich da einfach nicht Sachen doppelt mitnimmt, ne?
Woher hattest du denn, also was hast du denn da so als Referenzen genommen?
Tatsächlich meine eigene Liste. Also wir waren ja in Sardinien und dann auch den Holland-Urlaub und so habe ich dann mir selber eine eigene Liste jetzt erstellt, die ich schön abgespeichert habe und habe eigentlich nach Sardinien mich echt hingesetzt und habe nochmal alles rausgestrichen, was ich definitiv nicht gebraucht habe. Also so habe ich jetzt echt eine Liste, dass ich eigentlich innerhalb von kürzester Zeit, die nehme ich mir, nehme das Zeug zusammen und könnte eigentlich losfahren.
Ach so, Motorrad, ne? Zum Ende der letzten Folge, da hast du ja schon so ein bisschen gespoilert, dass dieses Jahr eventuell nochmal nach links und rechts und überall hin oben schaust und es vielleicht nochmal ein neues Bike gibt. Wie ist da denn der Stand?
Du bist
jetzt tatsächlich ja noch mit deiner BMW gefahren, ne?
Genau, ich bin jetzt mit meiner 650 GS gefahren und sie wird auch weiterhin mein treuer Begleiter erstmal bleiben. Also dieses Jahr möchte ich da nichts dran ändern. Das hat so gut funktioniert in Portugal, dass ich da auch akut keinen Handlungsbedarf sehe.
Schön.
Und ich erweitere jetzt erstmal.
Die Geschichten.
Ich werde auf jeden Fall mal schauen, was sich so am Markt tut und das auch, glaube ich, über den Winter dann weiter beobachten.
Ja.
Also,
ja. Schön. Und du weißt ja, ich bin ja ein, also wenn wir jetzt gerade schon über Reisevorbereitung reden und so, du weißt, ich bin ein absoluter Gear-Nerd und so weiter. Wie bist du gefahren mit Softgepäck? Nehme ich an.
Genau, mit Softgepäck, genau. Was auch eine witzige Geschichte ist, ich habe diese Renowalk-Taschen, also diese günstige Version. Und davon ist mir sogar eine während der Reise natürlich gerissen, eine Naht, und habe dann die ganze Zeit richtig schön mit meinen Spanngurten da rumhantiert. Aber es ging alles. Also ja, neue sind bestellt, die alten habe ich schon entsorgt. Aber böse Zungen behaupten, also sie halten eigentlich ewig, das wäre jetzt irgendwie keine gute Werbung. Ich habe da auch liebe Grüße an den Steff mir dann anhören können. So, naja, das kommt drauf an, wie oft man auf die mit dem Motorrad auf die Taschen fällt. Ja, okay.
Der ist da gnadenlos.
Ja, aber ich musste auch lachen, habe gesagt, gut, für meine Anfänge ist es in Ordnung, dass die ersten Taschen jetzt nur ein Jahr gehalten haben. Ich hoffe, die nächsten halten länger.
Ja, liebste Grüße, Steph, an dich an der Stelle. Habt euch dann entschieden, dass ihr komplett auf den eigenen zwei Reifen.
Genau, das war so die erste Hürde, die wir nehmen wollten. Der Stefan wollte eigentlich irgendwie gucken, ob wir uns einen Sprinter oder irgendwas, einen Anhänger leihen, aber wir haben beide keine Anhängerkupplung, das wäre alles erstmal mit viel Aufwand und zusätzlichen Kosten verbunden gewesen, und ich wollte es wirklich mal einmal ausprobieren, wie fühlt es sich das an, von zu Hause aus loszufahren und dahin zu fahren, wo man hin möchte, und das halt wirklich nur auf zwei Reifen oder Rädern.
Oh, ich war da in dem Moment so neidisch. Wir hatten da ja auch schon Kontakt und so, und da habe ich wieder, boah, wie gerne da. Weil da war auch gerade so ein Peak-Level bei mir mit dem Job. Ja, ich bin ja in der Bildungsbranche, und da ist gerade so, was so Abitur angeht, in dieser Zeit ist immer ganz viel los. Und da habe ich mir so sehnsüchtig gewünscht, jetzt auf meinem gepackten Motorrad zu sein. Hast du volle Camp-Ausrüstung mitgehabt?
Ja, hatte ich dabei. Was ich aber dann so während der Tour, ich habe es ja zwischendurch irgendwo deponiert, aber da kommen wir dann später zu. Ich habe es tatsächlich nicht benutzt.
So ist das oft, ey. Das ist, dabei haben ist erstmal gut, ne?
Genau, es ist ein schönes Gefühl, man hat irgendwie so die Sicherheit, ich kann überall irgendwo übernachten und anhalten, und ja, aber das habe ich, dieses Sicherheitsgefühl habe ich aufgegeben.
Wie war die Fahrt? Wie seid ihr gestartet? Wie war's? Was ging dir durch den Kopf?
Erstmal war ja ganz spannend, dass mein Motorrad ja die Woche vorher schlapp gemacht hat. Also sie hat mich ja vorher noch nicht im Stich gelassen, und ich war die Woche davor in Winterberg mit der Familie in Urlaub. Ja. Hey. Und dann ist mir hinten das Radlager kaputt gegangen. Und
da habe ich aber gleich zu dir gesagt, besser jetzt.
Genau, als in der Woche.
In Portugal oder so, ja.
Ja, und ich war so froh, dass es passiert ist. Dann haben wir das tatsächlich noch alles bestellt und auch selber repariert. Mhm. Und Donnerstagabend um 22 Uhr stand sie da wieder komplett fahrbereit. Wir mussten auch noch, also Bremse, so haben wir noch alles, Bremsscheibe hinten haben wir noch getauscht. Und dann bin ich Freitag wieder nach Hause gefahren, und Samstagmorgen ging es dann los. Und wo am Freitag ich Feierabend gemacht habe, schrieb mir der Stefan, du glaubst es nicht, was mir passiert ist, sein Radlager vorne ist kaputt.
Das gibt's doch also, wirklich nicht, ey.
Und ich habe gedacht, er verarscht mich. Ich habe dann seine Nachricht gelesen, habe gedacht, ey, der veralbert mich jetzt, ne? Das kann doch nicht sein. Aber nein, tatsächlich, auch er ist dann noch zur Werkstatt, hat sich dann noch vorne das Radlager tauschen lassen. Und ich hatte tatsächlich auf, gut Glück, ich habe sonst keine Ersatzteile mitgenommen, aber das Radlager vorne hatte ich auch mit eingepackt, hatte ich bestellt, weil ich Sorge hatte, dass es vielleicht auch kaputt gehen könnte.
Bei mir ist immer das Ding, dass wenn ich sowas habe, dass ich immer gucken muss, dass ich nicht das Vertrauen verliere an meinem Motorrad. Und das Vertrauen ist so unfassbar wichtig, finde ich. Weil ich bin schlechter drin, sowas auszublenden dann. Also sowas wegzudrücken, ne? Ich denk dann da viel drüber nach. So, hoffentlich hält es jetzt, hoffentlich passiert das nicht. Und dann achtest du so auf jedes Geräusch und auf jedes Feedback, was du beim Fahren bekommst und so. Das ist immer wichtig bei mir. Und ich versuche mir dann auch wirklich einzureden, okay, da ist jetzt ja erstmal alles gecheckt worden, da ist ja auch was neu gekommen und so, das wird jetzt wahrscheinlich erstmal nicht kaputt gehen. Und dann habe ich irgendwie ja ein gutes Vertrauen, ein gutes Gefühl, fahr einfach auch entspannter. So, ne?
Ja, es war erstmal so, okay, die erste Strecke bin ich dann schon wieder nach Hause, 200 Kilometer gefahren, da hielt alles. Aber da war so viel Nervosität und so viel stand da vor mir, da habe ich da eigentlich gar nicht viel drüber nachgedacht. Interessanterweise auf dem Rückweg, also wo ich die letzten Kilometer gefahren bin, da hatte ich das so, boah, hoffentlich macht sie das jetzt noch mit und ist das Radlager jetzt vorne noch. Also da hatte ich zwischendurch mal so Zweifel, aber es hat ja alles funktioniert, Gott sei Dank.
Mann, ey. Habe ich eben schon gefragt, wie lange wart ihr jetzt beim Transit unterwegs? Also bis zum Zieldestination.
Genau, für den Hinweg haben wir 3 Tage gebraucht. Wir sind die ersten 3 Tage etwas über 600 Kilometer gefahren. Mhm. Und dann den 4. Tag haben wir uns so geplant, dass wir nur noch, 200 Kilometer oder 300 hatten. Mhm. Und dann auch unseren Reifenwechseltermin. Also ich habe dann nochmal zu Hause meinen alten Satz Straßenreifen aufgezogen, damit ich den dann runterfahren konnte. Mhm. Und haben dann vor Ort in Portugal auch wirklich an dem Ort, wo der ACT startet, im Bragança, haben wir dann die Reifen gewechselt.
Sollen wir vielleicht nochmal kurz sagen, was das ist? Das wissen tatsächlich, also für uns ist das sowas Alltägliches wie so eine Vokabel, die man ständig benutzt, ne? Was ist ACT eigentlich? Ist es das gleiche wie TED? Und was ist das? Kannst du das vielleicht kurz zusammenfassen?
Ja, ACT ist ja der Adventure Country Tracks. Ich würde sagen, das ist definitiv die einfache Variante zu fahren. Ist klar, gibt es beim TED, das ist ja unser Trans-Euro-Trail, unterschiedliche Streckenabschnitte. Da muss man halt immer gucken. Da finde ich, sind die Fahrlevel variieren da sehr stark. Also wenn man jetzt sagt, ich bin TED Deutschland gefahren, dann ist man halt so über die Wald- und Wiesenstrecken so in Deutschland. Wenn man aber woanders fährt, dann kann es halt richtig krasses Gelände sein, wo man vielleicht auch besser mit Sport-Enduros fahren sollte. Ja, genau. Ja. Und beim ACT weiß man halt, das ist für Reise-Enduros ausgelegt, gerade für das, was wir machen. Da kann man sich sicher sein, dass man die Strecken eigentlich fahren kann und dass auch die Leute nachschauen, dass wenn jetzt irgendwelche Streckenumfahrungen sind, dass man dann da auch Bescheid bekommt.
Also eigentlich eine starke Community dahinter, ne?
Genau.
Ja, das stimmt. Und der wesentliche Unterschied ist zum Beispiel auch, dass es eigentlich, nee, nicht eigentlich, es gibt zu jedem ACT-Track gibt es eine Filmdoku. Ne? Mhm. Die ist dann irgendwie so mit den ganzen Leuten, die von den Firmen, die das so gesponsert haben und so. Und unter anderem Charlie Bowman. Und da kann man sich das halt auch vorher einmal angucken. Ne? Hast du das gemacht? Hast du dir die Doku angeschaut für Portugal?
Nee, tatsächlich nicht.
Witzig.
Ich habe natürlich ganz viel mit meinem Partner auch drüber gesprochen, der hat ist halt letztes Jahr alleine gefahren. Da haben wir natürlich so ein bisschen schon drüber ausgetauscht. Klar kannte ich, also so prägnante Punkte kannte ich halt schon, wo so jeder irgendwelche typischen Fotos macht, das kannte ich schon. Aber ansonsten habe ich mich da ziemlich überrascht. Also ich habe mal hier und da mal ein YouTube-Video geschaut, wo auch andere gefahren sind, aber nicht, dass ich jetzt genau wusste, was ist an welchem Fahrtag oder so. Das habe ich dann noch ein bisschen auf mich zukommen lassen. Ich wusste halt von der Bubble halt, dass eben die ersten 2 und der 3. Fahrtag ein bisschen knackiger waren und dass es zum Ende hin immer einfacher wurde. Mhm. Und das war auch so, ja. Mhm.
Das ist auch das, was ich bin noch nicht gefahren, muss ich dazu sagen. Ich hatte eine Gelegenheit gehabt im Januar, aber da konnte ich leider nicht und habe da aber nochmal direktes Feedback bekommen, so von der Erzählung. Und es ist, also das wirst du ja gleich alles in Ruhe erzählen. Es ist, das habe ich gehört, auf jeden Fall einer der schönsten. Es gibt ganz tolle Stellen, so die sich sehr, sehr lohnen. Aber es ist fahrerisch machbar. So, ne? Also man sollte kein blutiger Anfänger sein, ne? Dann sollte man vielleicht erstmal noch so ein bisschen sich rantasten, aus mehreren Gründen.
Ja.
Aber du hast ja auch den direkten Vergleich mit deinem Urlaub vorher, wo du sagst, das war halt manchmal schon ganz schön heavy.
Ja, ja.
Und da hast du jetzt ja auch schon so ein bisschen durchblicken lassen, ja. Das ist
alles machbar, genau. Es gibt ja am ersten Fahrtag 2 Stellen, wo Hardtracks sind. Die würde ich jetzt als Anfänger definitiv nicht fahren. Aber ansonsten.
Genau, das unterteilt sich noch, ne? In Hardtrack und genau. Ja, ey, cool. Und was mich jetzt so ein bisschen interessiert ist, also das wird ja auch gleich so eine der entscheidendsten Stellen sein, ne? Als ihr dann angekommen seid, ne? Wie habt ihr das gemacht? Das interessiert die Leute da draußen auch immer. So wie habt ihr euch das gedacht? Habt ihr euch erstmal eine Location gesucht in der Nähe des Einstiegs, sag ich mal, wo ihr übernachtet und so? Und habt ihr dann überlegt, ob ihr, also die ACT-Tracks sind ja in der Regel so, dass du nicht zurückkommst, dass du nicht sternförmig fährst, ne? Sondern das ist
genau,
so weiterführend.
Genau, von oben bis unten durch.
Wie habt ihr das geplant? Wie habt ihr das so auch vom Timetable euch überlegt? Bevor wir jetzt gleich zur großen Zäsur kommen.
Wir hatten ja ganz viel Zeit. Wir haben es insgesamt 3 Wochen für die Reise Zeit genommen und ich hatte sogar noch das Hintertürchen offen. Falls wir länger gebraucht wären, hätte ich meine Chefin anrufen können und sagen können, ich komme zwei, drei Tage später.
Ja.
Also da war ich echt so auf der sicheren Seite. Und jetzt hatten wir ja dann schon 3,5 Tage für die Anreise verbraucht. Da haben wir gesagt, gut, jetzt sind wir schon so viel Kilometer gefahren. Den 4. Tag machen wir dann Pause.
Ja.
Und dann starten wir am fünften Tag quasi mit Tag 1 ACT und werden uns direkt auf eine Airbnb am Track gesucht. Also es waren 2 Minuten, dann waren wir im Einstieg, ja.
Das ist ja ganz fantastisch, ne?
Ja.
Ging es dir zu dem Zeitpunkt? Ich meine, das Blöde an Portugal ist ja, es ist von hier einfach krass weit, ne? Also in Europa kann man nicht viel weiter weg sein, ne? Also vielleicht Nordkap oder so. Da ist man doch auch ganz schön durch, ne? Weil ihr seid ja auch, ihr habt ja ordentlich Kilometer auch gemacht und so auf dem Hinweg.
Ja, wohl, da war die Vorfreude eigentlich so groß. Also ich weiß nicht, wie Stefan.
Okay. Das macht viel aus, ne?
Genau, aber man wollte jetzt endlich losfahren. Also klar ist man die ganze Zeit unterwegs, aber jetzt endlich mal ein bisschen Schotter und nicht mehr diese Straße unter den ja. Reifen zu haben.
Ja, ja, ja.
Und wir haben eigentlich auch echt versucht, so ein bisschen auf uns selber zu achten, immer Pausen zu machen, Handgelenke wieder entlasten. Und also ich hatte auf dem Hinweg gar keine Probleme, aber ich fahre auch wirklich viel. Also für mich ist es ja. halt, hab's kaum gemerkt, haben immer wieder versucht, Dehnübungen zu machen. Und also ich hatte jetzt kein Problem mit der langen Anfahrt.
Ja. So, dann seid ihr da. Und jetzt lassen wir die Katze mal aus dem Sack, dann ist was passiert, was eigentlich kaum hätte beschissener laufen können.
Ja,
es ist
richtig.
Ja ultra, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, es ist ja ultra schwer, jemanden zu finden, mit dem man so eine Reise machen möchte auch. Und was auch gut. Und ich weiß noch, du hast mir noch gesagt, ey, wir haben beide, wir sind saugut drauf, wir haben richtig Bock. Und ich habe dich auch immer wieder gefragt, so, habt ihr euch mal darüber geredet, wenn es mal nicht so läuft da bei euch, so als Reisepartner und so. Und du warst ja ultra optimistisch und so weiter. Und daran hat es ja auch nicht gescheitert, sag ich mal. Daran ist es ja nicht gescheitert, nee, genau. Sondern ist was anderes passiert.
Dann. Ja, ich habe dann Stefan überzeugt, dass wir doch die Hardtracks am ersten Tag fahren. Er hatte sie gar nicht runtergeladen. Er hat sie dann noch mit in seine App mit eingespeist. Dann haben wir gesagt, komm, wir versuchen es einfach. Und der erste Teil war auch tatsächlich in Ordnung. Da war eine Stelle, die war ziemlich steil. Das haben wir schon gemacht. Aber haben wir schon gemerkt, okay, ja, das ist in Ordnung, dass man das als Hardtrack bezeichnet. Der zweite Teil war aber arg knackig. Also da musste man an einer Stelle wirklich so Steinstufen oder wo wirklich so Felsen waren runter.
Sorry, ich hatte gerade ein Problem mit meiner Kamera und habe versucht, das zu fixen. Geht gleich wieder. Ich wollte dich nicht rausbringen. Und dann seid ihr rein, da nochmal die Rückfrage, das heißt, ihr seid mit vollem Gepäck da gefahren, oder wie?
Genau, da sind wir mit vollem Gepäck gefahren, alles genau. Und dann war eigentlich so ein Punkt, wo Stefan gesagt hat, wollen wir da wirklich runterfahren? Und meine Einschätzung war, ich habe schon Schlimmeres in Sardinien gefahren, das schaffen wir schon irgendwie. Und dann bin ich auch vorgefahren und bin auch runtergekommen. Und das war aber doch ein bisschen abenteuerlich. Ich habe diese Stufen genommen, da ist sie dann einmal umgekippt, haben wir sie wieder aufgestellt. Und dann waren so richtig dicke Steine im Weg. Und ich hätte eigentlich einmal runterlaufen müssen und mir den Track einmal anschauen. Ich bin dann einfach, ja komm, fährst du jetzt runter?
Ja, das leidige Thema, ne?
Genau.
So Faulheit und so, wer kennt's nicht?
Und dann habe ich's wirklich geschafft, irgendwie die 4 Stellen zu nehmen, wo die höchste Kante ist und da drüber zu fliegen.
Eieieiei.
Und bin da, also es muss ausgesehen haben wie auf einem Rodeo-Ritt, was ich da gemacht habe. Also meine Maschine hat mich nicht abgeworfen, aber ich konnte ein Stefan entgeistertes Gesicht sehen, wo ich wieder nach oben gelaufen bin. So macht er das nicht. Da haben wir es dann entschieden, tatsächlich sie runterzuschieben an den Stellen zu zweit, also schön mit Kupplung, ich dann an der anderen Seite gestützt und haben sie dann einfach Stück für Stück runtergeschoben und dann haben wir eigentlich gedacht, ja gut, jetzt haben wir das Schlimmste hinter uns, war eine ganz tolle Römerbrücke da und jetzt haben wir den Teil geschafft und dann kam ganz schön Kehren, die sich zugezogen haben. Und da habe ich gemerkt, dass es halt so anstrengend wurde, da konnte ich merken, wie die Konzentration von Stefan so ein bisschen abgebaut hat. Hat er auch ehrlich zugegeben, das war irgendwie der Punkt, wo dann irgendwie so ein bisschen Überforderung oder sagt, das hat er so noch nicht gefahren, wo wir recht schnell am ersten Tag so an unsere Grenzen gestoßen sind. Und dann war so ein bisschen, habe ich mich so gefühlt, okay, jetzt ist es andersrum. Im Sardinienurlaub war mein Partner derjenige, der mich da rausbuxieren musste. Und jetzt musste ich die Starke sein und irgendwie zusehen, dass wir da rauskommen. Da hatten wir schon vereinbart, weißt du was, wir hören hier nach auf. Wir hatten zwar erst 100 Kilometer geschafft, irgendwie 80 standen noch aus. Das reicht uns für heute. Wir suchen uns dann eine Ferienwohnung und dann machen wir morgen weiter, alles gut. Haben wir auch so gemacht, hat auch alles gepasst. Zwischendurch haben wir das Gepäck sogar runtergemacht, also zumindest hinten die große Packtasche, um es uns einfach zu machen, um da hochzufahren. Und dann waren wir alles draußen, es war alles gut. Also es ist klar, sind mal hier und da was umgekippt, aber alles gut. Ja, und dann ist mein Navi ausgefallen, weil einfach Akku leer. Und dann ist Stefan vorgefahren. Und ich weiß nicht, also er kann es sich selber nicht erklären, ob bei ihm irgendwie so ein Schalter umgeflogen ist oder wie so ein Tunnelblick. Er wollte einfach nur noch raus. Und es hat halt richtig geregnet vorher.
Ja, ich fühle es schon so. Ich hatte auch solche Momente schon. Jeder hatte die wahrscheinlich schon. Mhm. Ja. Es ist natürlich extrem ungünstig und doof, aber niemand ist davor gefeit, dass sowas passiert. So ein Gefühl auch der Überforderung und so, ne? Auch sicherlich Ängste spielen eine Rolle in dem Moment. Und dann ist der Kopf nicht frei.
Genau. Also das habe ich auch ganz klar gemerkt und deswegen haben wir gesagt, gut, jetzt hören wir auf, alles gut. Und dann ist er halt vorgefahren und es hatte in den Tagen zuvor echt noch ein bisschen geregnet, dass immer halt unten natürlich sich gerade auf so Wegen Wasser gesammelt hatte. Und dann war halt eine Stelle, wo halt in der Mitte dem Steg so richtig Matsche noch war und an der anderen Seite halt die Pfütze. Und ich habe es selber gar nicht gesehen. Ich habe plötzlich übersehen, wir hatten halt übersehen, waren wir verbunden, hörte ich einen Riesenknall, einen Riesenfluchen, ein Scheppern und da habe ich schon gedacht, oh Gott, er ist irgendwo reingefahren oder so, irgendjemand ist entgegengekommen oder so, es hörte sich, ja, da hatte ich richtig Panik und dann habe ich ihn aber immer noch über Sena gehört und brauchte auch erstmal ein Stückchen, bis ich wieder an der Stelle angekommen war und da lag ich nur sein Motorrad, er selber war aber nicht da, da war nämlich tatsächlich eine Mauer und er ist dann von seinem Motorrad abgeworfen worden und ist dann dieses Stückchen Alter. Böschung runter.
Und das du hast es auch komplett gesehen, so du warst direkt hinter
ihm? Nee, ich habe es gar nicht gesehen. Also ich war so weit dahinter, er muss richtig Gas gegeben haben, dass er halt diesen Vorsprung zu mir hatte. Und ich weiß, ich habe, glaube ich, irgendwie noch an einer Stelle angehalten, weil ich nochmal irgendwas gerichtet habe. Und da war er so weit vor mir, ich habe es Gott sei Dank nicht gesehen. Ich glaube, wenn ich es gesehen hätte, dann wäre...
Ja eben, das macht ja auch nochmal was mit einem so, ne? Dann in dem Moment. Ja. Du ruckzuck liegst du daneben dann.
Es war da auch so matschig, ich könnte mein Motorrad erstmal gar nicht ordentlich abstellen. Also ich habe auch gebraucht, bis ich erstmal von meiner Karre runter war. Und dann kam er Gott sei Dank schon die Mauer wieder hochgeklettert. Und da war ich dann total erleichtert. Ach, crazy. Dass er
ja, wenn du überlegst, was hätte passieren können, ne? Das mag man sich ja gar nicht ausmalen. Ja.
Also er hat sich wirklich so Vorwürfe gemacht, aber ich habe gesagt, ich bin einfach nur heilfroh, dass dir nichts passiert ist, dass du wieder von selber da hochgekommen bist und hatte so einen großen Schutzengel. Also, ja, ich hoffe, dass wir da vielleicht in ein paar Monaten doch dann auch einfach nur drüber schmunzeln können und ja.
Ja, also um das mal jetzt vorwegzunehmen, die Leute fragen sich sicherlich so, was ist ihm denn jetzt passiert und so weiter, vielleicht kannst du das nochmal kurz sagen. Wir haben ja drüber gesprochen, er ist einverstanden damit, was sie erzählen. Was ist denn passiert und wie seid ihr dann da weggekommen vor allen Dingen?
Ja, also er ist von selber wieder hochgekommen, also wieder hochgekrabbelt gekommen und er hat direkt gesagt, dass sein Fuß weh tut. Also irgendwas ist gewesen. Da haben wir uns erstmal hingesetzt, durchgeatmet und haben gesagt, gut, wir fahren jetzt hier raus und dann suchen wir uns direkt was. Und ich glaube, da an der Stelle hatten wir nicht gut Handyempfang, da sind wir wirklich raus und dann habe ich mich direkt drum gekümmert, habe eine Ferienwohnung gebucht und da konnte er auch noch fahren, das ging soweit. Und dann hatten wir ganz, ganz viel Glück von unserer Ferienwohnung, war ein ganz, ganz netter Portugiese. Der hatte schon gesehen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist bei uns beiden. Mhm. Der hatte uns dann halt die Wohnung da aufgeschlossen und gezeigt. Und dann hatte Stefan gefragt, ob in der Nähe irgendwo ein Krankenhaus ist. Und hat er gefragt, was denn wäre. Und dann haben wir erzählt, hier uns ist ein Unfall passiert. Und dann hat er direkt angeboten, dass er eh noch ins Krankenhaus fahren könnte. Und das Angebot haben wir dann auch angenommen. So, und dann waren wir duschen, essen, sind hier dann hingefahren. Und da wurde sein Fuß geröntgt, aber wurde dann schon mal Entwarnung, Gott sei Dank nicht gebrochen, aber war dann Verdacht auf Bänderriss und hatte sich halt die Schulter mitgeprellt und den Oberschenkel. Das tat natürlich alles weh und so im Laufe des Abends wurde es halt dick, ne? Also.
Das Ding ist ja auch, also der erste Gedanke ist dann ja so, ja, das ist ja der erste Tag, der erste richtige Tag gewesen und das ist ja eigentlich eine Unmöglichkeit, dass es hier dann vorbei sein soll. Aber es geht ja nicht darum, dass man irgendwie mit seinem Auto irgendwie durch die Landschaft fährt, sondern man fährt mit einem großen Geländemotorrad durchs Gelände. Das ist Sport, das ist sehr anstrengend für alles, eine krasse Belastung für den Kopf, natürlich auch für den Körper. Und wenn du da angeschlagen bist und dich nicht richtig bewegen kannst, dann ist das eigentlich ein Knockout, ne? Dann ist es das eigentlich.
Wir sind erstmal schlafen gegangen und haben gesagt, gut, wir gucken jetzt erstmal, wie es morgen ausschaut. Und dann haben wir morgens am Frühstückstisch Krisenbesprechung gemacht. Und dann hatte ich vorgeschlagen, okay, wir können jetzt erstmal ein paar Tage warten. Wir hatten ja genug Zeit. Also wir waren ja quasi erst an Tag 6 dann und wir hatten ja noch über 2 Wochen Zeit gehabt, dass ich vielleicht eine Woche was anderes mache. Er erstmal in der Ferienwohnung sich vielleicht einmietet, guckt, wie es wird und wir eine Woche später weiterfahren. Aber da konnte ich schon merken bei ihm, ja, also dann, dass das keinen Sinn macht. Also er sagt halt, nee, er möchte eigentlich nach Hause. Und das kam eigentlich so ein bisschen wie, ja, schon, als ob er sich das auch schon so überlegt hatte nachts über, dass wir gesagt haben, okay, dann ist das erstmal so. Dann bin ich von der Ferienwohnung auch erstmal raus, habe eine kleine Straßentour gemacht, da haben wir da telefoniert.
Ja. Ja, ich erinnere mich an den Moment so. Und ja. Boah, ich habe in dem Moment auch wirklich nur, ich wusste, mein Job ist es jetzt, dir Mut zuzusprechen, dass du irgendwie eine Lösung findest und die nicht heißt abbrechen. Und ich habe aber schon im Hinterkopf gehabt die ganze Zeit, Mann, es ist wirklich ein Worst-Case-Szenario. So, weil wir haben vorher noch darüber geredet, dass das ja schon was Besonderes ist mit deiner Vorgeschichte, dass du das ja auch noch gar nicht so lange machst und so und alles. Und ich sage ja schon immer, alleine fahren würde ich eigentlich nicht machen. So, und dann standst du da aber, ne? Und musst abwägen.
Wir hätten halt versucht noch über die Bubble jemanden zu finden, der vielleicht auch zufällig Urlaub hat oder so.
Aber das war
so
meine erste Idee. Das, ne?
Ja, aber es war natürlich, aber es war irgendwie so ein bisschen das Greifen nach jedem Strohhalm erstmal, Grashalm irgendwie, ne? Aber eigentlich war mir schon ganz klar, also entweder muss ich das jetzt entscheiden, ich fahre das alleine oder ich muss halt einen Straßenurlaub daraus machen. Aber es hat sich ja in mir auch irgendwie widerstrebt zu sagen, jetzt sind wir einen halben Tag gefahren und das war es jetzt halt. Und so habe ich ja dann dich gefragt, habe mit meinem Partner lange telefoniert und dann kam mir doch so ein bisschen raus, okay, versuch es einfach, du weißt, was du kannst. Er ist es ja auch gefahren und meinte, wir sind auf Sardinien schwierigere Sachen gefahren, alles, was da kommt, kannst du. Das hat mir natürlich auch echt Mut gemacht und hat gesagt, nimm einfach die Geschwindigkeit raus und guck, was passiert. So, und wenn du dich nicht wohlfühlst, dann brichst du ab und schau einfach. Und so bin ich dann auch mit dem Gefühl gestartet, habe gesagt, ich probiere es jetzt einfach. Und habe dann ja auch meinen Standort geteilt. Das war auch nochmal so ein bisschen was, was mir Sicherheit gegeben hat. Weil so wusste ich, ich habe ja mit dir den Standort geteilt, dass zumindest irgendjemand auch sieht, wo ich mich gerade
aufhalte. Fand ich auch mega sweet, so dass du gesagt hast, weil ich war ja so im Arbeitsstress, ich war ja also so weit weg von diesen Dingen, wie man nur sein kann im Prinzip, so mit dem Kopf. Und dass du aber gesagt hast, ey, irgendwie dadurch, dass wir haben ja zusammen auch schon trainiert und so, ne? Also wir haben auch schon einiges zusammen erlebt und so, und dass du gesagt hast, Mann, irgendwie gibt mir das einfach ein gutes Gefühl, wenn einer quasi ein Auge drauf hat. Ich hätte ja nicht wirklich was machen können, ne?
Nee, aber überhaupt nicht. Eigentlich ist das total bescheuert, weil du hättest nur gesehen, vielleicht bewege ich mich seit 3 Stunden nicht mehr und bis man da eine Behörde alarmiert hätte oder sonst
aber
irgendwas.
Aber wenn es dir hilft, ähnlich wie so ein Pieper, den man dabei hat, ne? So ein Satellitennotfallgerät. Und wenn es nur dafür da ist, dass du im Kopf irgendwie freier bist.
Genau.
Nichts ist wichtiger. Also das ist ja meine Erkenntnis aus den vielen Jahren Motorradfahren, gerade wenn es um Gelände geht. Der Kopf muss frei sein.
Frei sein, ja. Ich hatte halt immer das Gefühl, irgendwie bist du dabei. Und ich habe dir ja dann immer ein bisschen so den Verlauf geschickt. Und so hatte ich das Gefühl, irgendwie bin ich doch nicht so richtig alleine. Und
ja,
ich wollte aber
echt,
auch.
Echt sweet, ja.
Genau,
ja.
Und ich wollte aber auch, ich habe es auch meiner ganzen Familie und auch meinen ganz engen Freunden nicht gesagt, weil ich genau gewusst hätte, was halt dann für eine Reaktion kommt. Und dann hätte ich mich nochmal gefragt, willst du das wirklich mal? Also meinen besten Freund zum Beispiel, den habe ich das erst gesagt, wo ich wieder zu Hause war. Und es kam direkt ein, bist du bescheuert? Und dann, ich wusste genau, dass diese Reaktion kommt. Und das wollte ich vermeiden. Also es wussten wirklich nur der Kreis halt und der so in der Bubble ist es natürlich dann auch, weil wir gefragt haben, wussten die Leute es, aber so meine engen privaten Kontakte habe ich das dann erst im Nachgang gesagt, ja. Es war aber auch, glaube ich, gut so, sonst hätte ich die ganze Zeit mich rechtfertigen müssen, wieso ich das mache.
Ja, vor allen Dingen, so blöd es klingt, du bist eine Frau, du bist eine junge Frau, du bist allein mit dem Motorrad unterwegs und dann auch noch da irgendwo im Nirgendwo im Gelände im Ausland. Ja, die Facts von außen sind halt auch echt krass. Ne? So. Aber du hattest die Entscheidung dann getroffen und dann hast du wirklich gemacht.
Ja, ich habe halt gesagt, also wenn irgendjemand eine Frau auf dem Motorrad überfallen möchte, dann wird er nicht den ACT langfahren in der Hoffnung, dass er da eine Frau findet, die allein unterwegs ist. Das habe ich mir irgendwie so gesagt. Ne? Also passieren kann überall irgendwas. Aber eigentlich war ich mir da auf dem Track nie irgendwie, dass ich mich jetzt irgendwie unwohl gefühlt habe oder so. Entweder es haben immer wieder Leute auf den Feldern gearbeitet, dir kam mal jemand entgegen, ich habe andere Leute auf dem ACT getroffen, aber es war jetzt irgendwie nicht, dass ich mich da unsicher gefühlt hätte.
Was dir da durch den Kopf ging, ne? Das, da haben wir gleich einen kleinen Einspieler tatsächlich, ne? Ich überlege gerade, ich habe den jetzt nicht nochmal gehört, ist der nach dem ersten Tag alleine oder kurz davor?
Den ersten, den ich rausgesucht habe, ist quasi der Beginn, bevor ich den ersten Meter alleine fahre.
Also das ist ja perfekt jetzt.
Ich stehe quasi ich stehe am Einstieg, wo ich mit Stefan aufgehört. Ich hatte mir tatsächlich die GPS, die Position geschickt, wo wir aufgehört haben. Und da habe ich angehalten und habe diese Nachricht aufgenommen. Mhm.
Dann hören wir da mal kurz rein, damit wir alle einen guten Eindruck haben. Ich bin auch gespannt, was das mit dir jetzt macht, wenn du es jetzt nochmal hier hörst. Auf geht's. Oh, du hörst es gar nicht?
Nee, ich hör's nicht.
Oh, sorry. Ich muss mir kurz eine Marke reinsetzen, dass ich das im Schnitt nicht vergesse. Warte. Markierung. So, okay, ich weiß warum.
So, guten Morgen, Howie. Ich würde mal sagen, back on track. Ich habe mich zu meinem Ausstiegspunkt navigiert und befinde mich jetzt wieder auf dem Stück ACT Tag 1, wo ich mit dem Stefan ausgestiegen bin. Ich schaue mal, wie weit ich heute komme. Ich bin schon ein bisschen nervös und ich freue mich auch. Und ich werde dir auch jetzt mal ein bisschen Statusbericht geben, wie es so läuft. Und ich hoffe, man hört meine Sprachnachricht, obwohl ich meinen Helm nicht ausgezogen habe.
Sag mal, wenn du das jetzt nochmal hörst, so kommen dann irgendwie so diese Gefühle auch wieder?
Ja, schon, wo ich da an meiner Stimmlage merke, wie nervös ich war. Also finde ich ganz krass, also wie sich das so umschwingt. Mhm. Höre ich an mir selber, okay, da war echt so, oh, Anspannung und Nervosität. Und ich weiß genau, es war jeden Morgen das Gleiche. Egal, wann ich losgefahren bin, hatte ich immer diese Mischung aus Freude, mulmiges Gefühl und ich musste immer in meinen Tag reinfinden. Ich hatte immer wieder jeden Tag aufs Neue dieses, okay, ich muss mich erstmal einfinden und erstmal ein bisschen warm fahren.
Ich habe gerade überlegt, wie ich mich fühlen würde. Ich glaube, ich wäre auch tierisch nervös irgendwie. Es gibt ein paar Sachen, auf die würde ich mich freuen. Ich meine, es hat ja auch viele Vorteile, das können wir vielleicht am Ende im Fazit auch nochmal sagen. Mhm. Aber ja, das ist halt was anderes, wenn es jetzt vor der Haustür wäre, ne?
Genau, man ist weit weg, wenn irgendwas passiert. Und das hat auch die ganze Zeit über immer war halt so im Hintergrund dabei, wenn jetzt irgendwas passiert, das Motorrad geht kaputt, man muss erstmal gucken, wie man nach Hause kommt. Also auch Stefan, das haben wir jetzt vorhin noch gar nicht gesagt, er hat dann tatsächlich vom Arzt Schmerztabletten bekommen und ist dann auch auf eigener Achse natürlich wieder nach Hause gefahren. Und das sind so Sachen, das darf man halt in so einer Reiseplanung auch nicht vergessen. Also immer wieder schwebte das so im Hinterkopf. Man muss halt eigentlich schon schauen, dass man eigentlich sein Motorrad da jetzt auch nicht so zerlegt. Man hat halt eben nicht bequemen Anhänger irgendwo stehen. Man kommt bis dahin wieder zurück und fährt gemütlich nach Hause. Mhm. Das war irgendwie auch ein Druck, den man sich natürlich selber damit macht, ja. Mhm.
Hattest du dann in dem Moment die nächsten Tage mit ihm Kontakt? Viel?
Genau.
So?
Ganz lustig war, wir haben tatsächlich ich war irgendwie 2 Stunden unterwegs, hat er mich angerufen und hat gesagt, ich habe ein ganz scheiß Gefühl, ich muss doch mal eben mit dir sprechen. Das fand es irgendwie total, niedlich so auch, dass also auch für ihn fühlte sich das ganz falsch an, ich fahre jetzt los und lass sie alleine. Und habe ich ihn erstmal beruhigt, habe gesagt, du Stefan, das ist alles gut, ich sehe das jetzt total als Herausforderung an und Chance für mich, auch mich mit mir selber auseinanderzusetzen, zu schauen, wo sind meine Grenzen und dass er sich bitte keinen Kopf machen sollte. Er hatte dann noch so überlegt, wie ich warte an gewissen Orten, du fährst dann den Offroad-Teil, ich warte irgendwo auf dich. Und dann habe ich gesagt, es nützt mir ja auch nichts, das setzt mich ja total unter Druck, dass ich dann irgendwo weiß, du wartest irgendwo und ich muss bis dann und dann wieder irgendwo sein, dass das alles keinen Sinn macht und dass er bitte zusehen soll, seine Gesundheit denken soll und ja, nach Hause fährt und sich dann auch nochmal in Deutschland durchchecken lässt, dass wirklich nichts Schlimmeres ist. Wir wussten da ja auch nicht, ist es jetzt ein Bänderriss oder nicht? Hat das irgendwelche weitere Folgen? Und ich dann auch einfach froh war, dass er dann zu Hause heil angekommen ist. Und da standen wir immer in Kontakt und haben eigentlich auch fast jeden Abend, wollte er eben wissen, Statusbericht, geht's dir gut, was machst du gerade? Mhm. Und so hat er mir dann nachher auch das Feedback gegeben, fand er es nicht ganz so schlimm, weil er das gute Gefühl hatte, okay, ich habe das Beste für mich noch daraus gemacht.
Ja, er hat wahrscheinlich dann auch, also er war wahrscheinlich auch krass einfach gefrustet, ist
ja,
klar.
Ja, genau, immer noch, ja, leider.
Und ja, verstehe ich total. Ich erinnere mich an meinen Unfall da auf unserer großen Polentour, wo ich vor Polen verunglückt bin. Und irgendwie natürlich auch wahrscheinlich dir gegenüber schlechtes Gewissen, ne? Weil ich sag's jetzt mal so, ich mein's natürlich nicht so, er hat dich halt hängen lassen im Prinzip, ne?
Ja, genau.
Ohne, also er konnte nichts dafür.
Natürlich, aber ich habe gesagt, alles gut, und Fahrfehler passieren. Also mir ist ja auch noch ein Fahrfehler passiert. Das ist halt so, da kann sich keiner von freisprechen. Und so aus der Sicht würde ich fast auch sagen, klar, wenn man jetzt so eine Reise zu dritt antritt, wenn dann einer ausfällt, dann ist man natürlich in einer größeren Gruppe da noch anders flexibel. Also auch das ist was, das haben wir in unserer Reiseplanung so gar nicht richtig bedacht gehabt. Was ist eigentlich, wenn einer so ausfällt, ne? Also finde ich auch so für weitere Planung ganz spannend. Und vor allen Dingen, wir hatten uns ja aufgeteilt, wer welches Gepäck mitnimmt. Und da war nämlich das Problem, ich habe dann seine Luftpumpe auch noch an mich genommen, habe ein kleineres Verbandszeug gehabt. Er ist dann ohne Werkzeug, ohne alles nach Hause. Aber plötzlich standen wir an dem Punkt, wir mussten ja alles umorganisieren. Und ich habe dann, das habe ich auch noch nicht erzählt, der Ferienwohnungbesitzer, wo wir wo der Unfall passiert ist, der war wirklich sehr, sehr, sehr nett und hilfsbereit. Und da habe ich mein Gepäck auch gelassen. Ich habe dann angefangen, alles auszusortieren, was ich wirklich nicht brauchte. Und bin eigentlich nur mit einem Satz, also Funktionsunterwäsche, ja, drei Schluppis, drei Socken und Werkzeug. Bin ich los. Ich hatte keine Schuhe mit, ich hatte ein Bikini, habe ich eingepackt. Das war mein Luxusartikel. Stefan, ich habe gesagt, jeder hat einen Luxusartikel mit dabei.
Das finde ich cool. Ja. Wie bei Seven vs. Wild, ne?
Genau. Ja. Und den Bikini habe ich auch eingepackt, weil ich wusste, ich möchte, Ziel ist der Strand, ich möchte nach unten, dass ich den
so als Belohnung quasi, ne? So genau. Als symbolischer Akt auch, ich bin da. So, da,
ja.
Mache ich ja auch gerne. Ich hatte nämlich noch Schwarze Meer, da musste ich sofort reinspringen, als ich da mal hingefahren bin. Ey, fühle ich total. Okay, Tina, und bevor wir uns jetzt aufmachen und den ACT gemeinsam mit euch da draußen einmal entlangfahren und über die vielen Abenteuer sprechen, die dann auf dich gewartet haben, füllen wir unsere Playlist. Denn wir machen ganz kurz einen Break und wer das von euch noch nicht kennt da draußen, wir haben eine Spotify-Playlist, da kommen immer Songs drauf von Leuten, die hier quatschen im Podcast. Und das sind Songs, die wir entweder mit Momenten, mit dem Motorradfahren, dem Reisen verbinden oder die uns einfach saugut gefallen. Bei mir gibt's heute von den Broilers einen Song, Tanzt du nochmal mit mir? Hab ich am Wochenende voll oft gehört, finde ich, macht mir richtig gute Laune. Tina, was vielleicht gibt's irgendeinen Song, der dich wirklich mit dieser Reise auch verbindet? Vielleicht geht dir irgendwas durch die Ohren?
Ich habe tatsächlich sehr, 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 sehr viel Musik gehört und habe auch meine Lieblingsband immer weiter gehört, also Five Finger Death Band. Das Problem ist aber, dass ich so viele Songs gehört habe, dass ich eigentlich keinen speziell raussuchen kann.
Vielleicht einen Stellvertreter nehmen.
Ein Stellvertreter. Oh, das sage ich nach der Pause. Dann suche ich jetzt einen raus, okay?
Alright. Leute, bleibt schön dran, denn wir fahren jetzt zusammen den ACT. Ihr kriegt einen ganz kleinen Werbejingle und dann hören wir uns gleich wieder. Ciao. Da sind wir wieder, Leute. Schön.
Genau.
Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Pause. Wir hatten eine schöne Pause. Die war auch länger, als die sonst ist hier. Da kann man sich mal ganz kurz durchschütteln und an die frische Luft gehen. Das hast du auch gemacht, Tina, hast du eben geschrieben. Das ist
ja
fein.
Ja, ganz kurz.
Und dir nochmal ein bisschen Gedanken gemacht, was du denn auf unsere Playlist ballerst.
Genau. Ja, also wie angekündigt von Five Finger Death Punch habe ich Times Like These ausgewählt.
Nice. ich war früher echt großer Fan von denen und habe die so ein bisschen aus dem Auge verloren.
Ich kann die echt zu jeder Stimmung und was auch immer hören. Also eigentlich ganz schlimm, weil jedes Jahr Spotify mir immer wieder sagt, dass sie ganz oben sind und wie viele Stunden ich diese Band gehört habe.
Ach, geil.
Daher, also es hat mich jetzt auch begleitet und auch wieder beruhigt. Also teilweise habe ich dann auch zum Einstieg hin das wieder gehört, dann bin ich so in meiner Laune drin. Eigentlich nice. Hätte ich habe ja tatsächlich so viel Musik zwischendurch gehört und auch nachher, wo ich dann wieder Strecke gefahren bin und irgendwann wusste ich nicht, was ich hören sollte und habe eine 90er-Playlist mit Trash-Musik reingeschmissen und habe dann von irgendwie How Much Is a Fish oder hier Britney Spears mit Hit Me Baby One More Time und dann habe ich die ganze Zeit, weil mir auch so langweilig war, dann mitgewippt auf Motorrad und mitgesungen und ich glaube, dass die Autofahrer auch ziemlich Spaß daran hatten, was ich da getan habe, aber gut.
Das ist ja irgendwie, überragend, ey.
Irgendwie muss man sich ja auch die Langeweile vertreiben, ne? Also, bei so viel Autobahnkilometer.
Mit 90s Trash holst du mich ja komplett ab, ehrlich gesagt. Ey.
Ja, irgendwann kam mir diese Idee, da stand ich so im Parkplatz und gedacht, boah, jetzt musst du dir irgendwas reinballern, was irgendwie dich total, ja, wieder gute Laune und jetzt, ich habe noch 300 Kilometer Autobahn in Frankreich vor mir, wie schön.
Nice. So, Leute, jetzt befinden wir uns tatsächlich immer noch mitten in Portugal. Und sag mal, wenn man das so ein bisschen verorten möchte, wo der Einstieg in den ACT ist, wo befinden wir uns so? Also die meisten wissen wahrscheinlich ungefähr, wo Lissabon ist, wo...
Es ist eigentlich ganz im Norden und dann natürlich noch an der Seite hin zu Spanien. Also eigentlich, man fährt gar nicht weit ins Land rein. Und wo das mit Stefan passiert ist, das war in Magaduro, also immer noch ziemlich im Norden.
Okay. Haben wir da so eine kleine Vorstellung. Und vielleicht nochmal zu den Rahmendaten. Weißt du, wie viele Kilometer das so sind? Den ACT komplett?
Ich glaube um die 1200.
Ah, oh, krass, Offroad. Also weitgehend Offroad, ne?
Das ich glaube irgendwie 60% oder so sind, glaube ich, Offroad-Anteile.
Ah ja, okay. Ja. Was ordentlich ist. Bei so einem langen Track, auf jeden Fall. Okay, der erste Tag los. Wir haben eben noch den Einspieler gehabt und dann ging es los für dich, ne? Wie hast du es geschafft, den Kopf dann frei zu bekommen? Mit Five Finger Death Punch, oder?
Tatsächlich, sobald ich so den ersten Schotter unter den Rädern habe, dann mache ich die Musik aus. Dann muss ich konzentriert sein, dann kann ich auch nichts hören und kein Podcast und so. Dann bin ich echt Fokus auf der Straße und ich habe auch tatsächlich gemerkt, dass ich alleine noch viel mehr fokussiert war. Also weil man sich ja so erstmal reinfinden musste, dass ich, glaube ich, auch viel konzentrierter unterwegs war. Also gerade dann auch so in den Einstieg im Tag.
Also bis auf Funk, ne? Das kannst du gut, das weiß ich.
Ja.
Das geht. Wie bist du damit klargekommen, dass du, also ich finde ja, das Teilen ist immer wichtig, ne? Das konntest du in dem Moment nicht machen. Wie hast du das gemacht? Hast du viele Fotos gemacht? Hast du Pausen gemacht? Wie ist das, wenn man alleine unterwegs ist?
Ich hatte mir tatsächlich eine GoPro angeschafft und fand das auch war somit die beste Idee, die ich hatte, weil ich dann auch tatsächlich angefangen habe, einfach was aufzunehmen und mir da was drauf zu quatschen. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was ich jetzt mit diesen ganzen Aufnahmen mache, ob ich irgendwie im Winter mal die Muße habe, ein Video daraus zusammenzuschneiden.
Ja.
Und ich habe ganz viele Fotos gemacht und trotzdem einfach an Orten angehalten, wo ich gesagt habe, boah, ist jetzt toll, hier Foto gemacht, dann vielleicht auch mal eben eine WhatsApp rausgeschickt, um es halt eben mit jemandem zu teilen, so. Aber hab's auch echt genossen, einfach Ruhe und für mich zu sein und diese Orte auch nochmal anders wahrzunehmen. Ich glaube, auch alleine ist es auch nochmal anders, weil man eben alleine schaut und zu zweit ist man doch vielleicht wieder abgelenkt, dann quatscht man über irgendwas oder so. Alleine ist es nochmal, ja, ich fand's echt beeindruckend.
Hast du dort im Gelände andere Motorradfahrer getroffen, weil also ACT ist ja inzwischen jetzt auch nicht unbekannt und ist ja vielleicht auch so einfach eine nice Offroad-Strecke, wo man sich mal hin verirrt.
Ja.
Bist du mit wem zusammen mal gekommen, gefahren?
Am ersten Tag gar nicht, da war ich total enttäuscht. Ich habe niemanden getroffen. Aber am zweiten Tag habe ich eine Truppe von 3 Portugiesen aufgegabelt. Die wollten aber noch irgendwo sich ein Städtchen da in der Nähe angucken, haben gesagt, wir kommen aber auf dem Track wieder hinterher. Da hatte ich so ein bisschen Sicherheit, ja cool. Es kommt irgendwann wieder jemand und die sahen auch so aus, als ob sie das öfter machen. Und es war es auch so, die haben mich dann irgendwie nach 2 Stunden oder so irgendwann noch wieder eingeholt gehabt. Aber die waren total niedlich. Die sind dann ein Stück mit mir gefahren. Die haben gesagt, fahr mal vor, wir wollen auch gucken, ob du fahren kannst, ob wir dich hier auch alleine fahren lassen können. Also, ja, die waren,
no
die,
pressure, baby. Aber.
Die waren total gut drauf. Und witzigerweise, ich hatte vor der Reise mir noch einen Aufkleber mit meinem Instagram-Namen drucken lassen und auf mein Motorrad geklebt. Und irgendwie habe ich gedacht so, ja, Bortina, wer bist du eigentlich, ne, dass du meinst, deinen Instagram-Namen auf dein Motorrad zu kleben? Ja, willst du das wirklich machen, ne? Ja, und dann. Ja,
berechtigt.
Ja, und dann war es aber eigentlich echt die beste Idee, die ich haben konnte. Ja. Weil jeder, der mich getroffen hat, hat dann gesagt, cool, ich füge dich auf Instagram hinzu. Und so habe ich nämlich auch die 3 Portugiesen haben mich hinzugefügt und haben auch die ganze Reise noch weiter gefragt, wie es so läuft und meine Fotos geliked und so. Also es ist an mehreren Stellen noch passiert.
Und obligatorische Frage, mit Englisch kommt man da gut weit, ne?
Total, ja. In Portugal war Englisch super. Klar, hat man dann schon mal irgendwie hier mit Google Übersetzer, aber Englisch war gar kein Problem.
Okay,
ja.
Cool.
Und am dritten Tag habe ich noch einen Franzosen getroffen und der hat auch Englisch gesprochen. Also wenn die wollen, dann können die, ne? Also.
Das sagt man ja auch über Franzosen.
Genau. Und der war auch total nett. Der hatte, aber den habe ich getroffen, da hatte der tatsächlich gerade einen Platten. Da war der gerade schon wieder alles am Zusammenpacken und der hat dann auch mir seine Handynummer gegeben, der musste auch, also sind wir ein kurzes Stück zusammengefahren, der musste aber weiter, weil er sich irgendwie zum, glaube ich, Tag 3 oder 4 irgendwo mit einem Kumpel treffen wollte. Der hat mir aber auch seine Handynummer gegeben, hat gesagt, hier, wenn du ein Problem hast, dann ruf mich an, dann kommen wir zurück. Also auch da fand ich es wieder echt total, ja, es war immer wieder so ein bisschen so Safe Space, die ich so ein bisschen hatte, ja, irgendjemand ist da und irgendwie wird es schon gehen.
Ja, das ist ja auch wichtig, ne? Und ich habe es teilweise auch erlebt auf solchen Strecken, dass man da auch mal einen ganzen Tag keinen trifft, wo man dann auch irgendwann denkt, so, oh Mann, wenn mir jetzt was passiert, fliege ich auch erstmal rum. Aber voll schön, ne? Und ich glaube ja, also ich bin mir sehr sicher, dass wenn du alleine unterwegs bist, auch immer schneller Kontakt knüpfst. Immer. Irgendwie. Immer, man wird eher angesprochen. Man agiert auch eben nicht, man schottet sich nicht so ab, ne? Also wenn wir mit 4 Leuten unterwegs waren zum Beispiel, da war die Dynamik oft so, dass wir halt so eine kleine Bubble waren, die unterwegs sind, ne? Und wir haben uns untereinander ausgetauscht und dies, das und so. Du musstest ja auch selten dann mal wen fragen für irgendwas und so. Und das ist alleine halt ganz anders, ne? Also ja. Ich glaube, es kann auch hinderlich sein, wenn man mit mehreren unterwegs ist.
Total. Also ich hatte ab dem Zeitpunkt, wo ich allein unterwegs war, das Gefühl, dass es halt intensiver ist. Auch gerade bei der ersten Übernachtung, die ich mir dann gebucht hatte.
Ja, solche Situationen, genau.
Genau, da hatte ich dann, also oft habe ich dann entweder Booking oder Airbnb mir dann etwas gesucht. Ich hatte mein Zelt ja nicht mehr dabei, also war ich ja dann irgendwie so angewiesen. Und da hatte ich mir so eine kleine Pension gebucht, in so einer Ecke, wo irgendwie so ein Naturschutzpark war. Und die hatten so ein paar Zimmer, also war eigentlich alles ganz ganz hübsch hergerichtet. Die hatten so eine Gemeinschaftsküche und da habe ich zum Beispiel irgendwie einen Freelancer getroffen. Der saß da und hat gesagt, ja, seit einer Woche hat er sich hier eingemietet und hat dann auch gefragt, was mache ich denn hier? Und ich bin ja auch immer schön auf Socken einfach dann durch die Gegend gelaufen. Ich hatte ja keine Schuhe mit und mit den dreckigen Stiefeln bin ich ja auch nicht durchs Hotel oder sonst irgendwas und bin die ersten Tage ganz stumpf auf Socken dann zum Frühstücksbuffet gegangen. Das hat keiner was gesagt. Also
ich mag ja gerne diese Situation tatsächlich, wenn man alleine ist und sich dann irgendwo es gemütlich macht. Das kann auch das Zelt sein, aber es kann eben auch so eine Unterkunft sein. Und dann mal für eine Weile so die Tür zuzumachen, weißt du? Und mal so dann auch, du bist ja, wenn du mit wem zusammenreist, dann fast 24 zusammen. So, das ist ja im besten Fall hast du noch ein eigenes Zelt und so. Aber sich dann auf so einer Reise alleine dann das mal zu gönnen, so zum Beispiel mal einige Stunden mal, also auch nicht Motorrad fahren, sondern so einfach mal so ein bisschen die Eindrücke sortieren im Kopf, ne? Vielleicht, wie auch immer, sich die Aufnahmen mal nochmal anschauen und so ein bisschen das sacken zu lassen. Ich glaube, dass das gut ist. Ich glaube, dass es gut ist für die Reiseseele an der Stelle. Krass, auf jeden Fall, daran erinnere ich mich noch, als ich das damals von dir gehört habe, war ja, dass du schon auf der ersten Etappe deinen Wasserendgegner getroffen hast im Prinzip, ne? Und ich finde, wenn man jetzt nicht super krass erfahren ist, Wasserdurchfahrt. Ich weiß, du hast es natürlich schon gemacht gehabt und so, aber das ist ja schon immer so ein bisschen was Besonderes und dann alleine mit der Maschine.
Genau, ich wusste halt, dass es mir bevorsteht. Ich habe natürlich auch immer so ein bisschen den Track geschaut. Also immer, wenn ich irgendwo angehalten habe, habe ich immer in Osmand wieder reingescrollt, geguckt, was erwartet mich so. Und dann sieht man ja irgendwann, okay, da kommt irgendwann, kommt sie, die Flussdurchfahrt.
Und Flussdurchfahrt ist, sag ich mal, großer Begriff, also es gibt Leute, die fahren durch einen kleinen Bach und schwimmen von Flussdurchfahrten und manche untertreiben auch und so. Vielleicht mal kurzes allgemeines Statement, um so mal so einen Flock in der Erde zu rammen. Wasserdurchfahrten finde ich immer ultra interessant. Ich finde das super cool. Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum. Es gibt auf jeden Fall immer tolle Aufnahmen, wenn man das macht. Und es ist natürlich immer so ein bisschen Thrill dabei, je nachdem, was es ist. Aber ich bin auch schon durch Gewässer gefahren, die eine ganz schöne Strömung zum Beispiel hatten und die auch ein bisschen tief waren. Und klar kann da auch was passieren. Ne? Mhm. Absolutes Basic-Pflichtding ist es, vorher zu schauen.
Genau, ich bin tatsächlich durch einen nicht, aber durch alle eigentlich ansonsten einmal durchgelaufen. Das ist zwar irgendwie auch so eine Überwindung, Stiefel nass machen, durchlaufen, aber es hat mir dann auch eine gewisse Sicherheit gegeben, okay, da musst du aufpassen, da ist ein Loch, da ist ein Stein, dass ich dann vorher die Strecke eben abgecheckt habe. Du hast halt eben keinen vor dir, wie du siehst, schon mal wieder durchfährt, sonst ist es ja einfach, der Vordermann ist ja schon durch und du siehst, okay, das hat bei dem auf der Spur funktioniert hinterher. Das hatte ich ja eben nicht und musste mir dann meinen eigenen Weg suchen. Und da die erste Flussdurchfahrt, also es war jetzt nicht so tief, dass es mir in die Stiefel gelaufen ist, aber stand schon gut.
Ich hatte die Situation mal in Albanien, da war ich dann irgendwann nach so der 14. Flussdurchfahrt war ich dann müde und habe das nicht mehr gemacht und da bin ich auch dann gleich gescheitert. So, ne? Das ist dir Gott sei Dank nicht passiert, ne?
Ja.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt auch ziemlich sinnvoll ist, uns diese Nachricht nochmal reinzuziehen, die du geschickt hast. Denn, hört mal rein, wir sprechen drüber.
So, jetzt habe ich auch meine erste größere Flussdurchfahrt gemeistert. Bin noch ein bisschen außer Atem. Ich bin tatsächlich vorher einmal komplett durch den Fluss durchgelaufen, um zu gucken, ob ich überall fahren kann, ob es nicht tief genug ist. Das war es nicht. Und ich habe mich dann einfach entschieden, drauf sitzen zu bleiben und ganz entspannt durch zu paddeln. Hat funktioniert. Ich bin auf der anderen Seite glücklich. Das war die größte Herausforderung des heutigen Tages. Ja, habe ich tatsächlich auch schon schwierigere Sachen gefahren als das. Aber halt alleine ist es einfach nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja, jetzt Unterkunft ist gebucht. Ich denke mal, ich werde noch eine Schleife mitfahren, dann komme ich genau in der Stadt aus, wo ich hin wollte und dann beende ich meinen ersten Fahrtag.
Ey, Riesenunterschied zur Nachricht davor. Mhm. Ja, Riesenunterschied. Und also gerade wenn man sich so mal deine Stimme jetzt anhört und so weiter, da höre ich richtig viel, sag ich mal, Endorphine raus aus deiner Stimme. So. Wie ging's dir denn danach dann? Wie war es denn? Also ich kann mir vorstellen, dass durch diese ganze Drumherum auch, das einfach krass an den Kräften gezehrt hat, oder?
Ja, total. Also man hat halt vorher dieses, oh Gott, jetzt ist da dieses Hindernis, die Kopfsache, ich muss da irgendwie durch und dann hat man es geschafft und dann hat man so eine Ausschüttung von irgendwie Glücksgefühlen und alles. Das ist total krass, was man da für ein Gefühlschaos so auf und ab miterlebt. Und alleine war es halt einfach nochmal ganz anders. Klar, wenn du zu zweit bist, dann machst du hier vielleicht eine Faust oder Check oder so, cool, geschafft und dann irgendwie weiter. Genau, aber dann stehst du da und denkst du so, oh Gott sei Dank, alles gepasst, weiter geht's. Ne?
Ja.
Ja, aber war dann auch immer ein cooles Gefühl zu sagen, okay, Haken dran und dann auch für die weitere Tour, okay, das habe ich jetzt schon geschafft.
Man wächst damit halt, ne?
Genau, das ist halt immer wieder so gut. Das habe ich jetzt das erste Mal alleine gemacht und ich musste es ja auch noch einige Male machen. Ich habe tatsächlich, ich glaube, es war relativ am Ende auch, da gibt es eine Durchfahrt, die ist so ein bisschen, ist betoniert. Also da haben die dann auf dem Weg halt, dass man eben nicht durch Steine da durch muss. Da habe ich dann auch mich getraut, im Stehen und mit mehr Gas durchzufahren. Mhm. Das habe ich auch schön gefilmt. Also da konnte ich dann auch selber an mir sehen, okay, so ein bisschen Sicherheit oder wenn der Untergrund anders ist, dann brauche ich da auch nicht sitzend durchfahren. Aber bin immer wieder darauf zurück, die Sicherheit steht so an oberster Stelle. Ich glaube, zu zweit hätte ich vielleicht auch gesagt, komm, ich stehe erstmal und guck, wie es klappt. Wenn sie umfällt, dann wäre man zu zweiter wieder schnell, viel schneller die gewesen, die aufzuheben, hatte eigentlich immer so im Hinterkopf, fahr auf Sicherheit und so, dass es irgendwie dir auch nichts passiert.
Ja, das glaube ich halt auch, ist auch total wichtig an der Stelle, dass man, man darf sich davon nicht so übermannen lassen, von diesen Ängsten, aber dass man da natürlich mit Risiko auch anders umgeht. Ich finde, nochmal zurück zum Thema so Wasserdurchfahrten, was würdest du denn sagen, Tina, so aus deiner Erfahrung und so, was ist das Wichtigste, um sein großes Motorrad mit Gepäck durch so ein Wasserloch durchzubringen?
Vor allen Dingen am Gas zu bleiben. Also da an der Stelle habe ich tatsächlich sogar einmal, dass ich halb drin stehen geblieben bin und wieder anfahren musste. Also ja, und eigentlich sind wir so ein bisschen auch Augen zu und durch. Also wenn man eigentlich zu ängstlich ist, dann funktioniert es auch nicht. Also wirklich Strecke abchecken und dann gleichmäßig Gas durchgeben. Oder wenn man wirklich sieht, okay, an einer Stelle ging es auch wieder hoch, dann die Strecke so weit im Blick zu haben, dass man natürlich dann vielleicht auch nochmal den Gasstoß mehr geben muss, den man halt eben braucht. Ne?
Genau, das würde ich auch sagen. Ich würde sagen, je nachdem, ob man weiß, was da unten los ist, ja, unter der Wasseroberfläche, vor allem sehr, sehr locker sein, ist ultra wichtig. Mhm. Dem Lenker Spiel geben an der Stelle und uns mit dem Gas, finde ich, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den du ja genannt hast. Und kein Quatsch machen. Ne? Ja. Kein Quatsch machen. So. Ja. Und damit geht der erste Tag, ging dann vorbei. Und du hast, glaube ich, es war wahrscheinlich, tippe ich mal, so für dich der wichtigste Tag, was deinen Kopf angeht, ne? Dass du gecheckt hast, das geht alles alleine, ich krieg das hin. Ja. Ich werde hier nicht, auch nicht als Motorradfahrende Abenteurerin, werde ich hier nicht die ganze Zeit irgendwie von Leuten blöd angemacht oder was weiß ich. So, im Gegenteil, hier sind viele nette Menschen, die sind hilfsbereit. Das ist wichtig gewesen, ne?
Ja, total. Und so ging auch im Prinzip der zweite Fahrtag. Also die ersten beiden Tage haben mich total überrollt, auch irgendwie von so Glücksgefühlen. Es funktioniert alles und es fühlt sich gut an. Ich glaube, sonst hätte ich es auch nicht weitergemacht. Also da war echt alles so im grünen Bereich, wo ich gesagt habe, ich bewege mich in meiner Wohlfühlzone. Ich bin auch bestimmt 10 km/h langsamer gefahren, als ich hätte gekonnt hätte.
Ja, also, aber easy, ne?
Ja, genau. Wo ich immer gesagt habe, gut, warum sollte ich mir jetzt den Stress hier machen und dann irgendwo heizen? Immer in meiner Wohlfühlzone bewegt.
Also ich glaube, da kann man sich wirklich jetzt als Zuhörer, Zuhörerin, also entweder ihr habt es vielleicht ja auch schon mal erlebt, das würde mich natürlich interessieren, aber auch ich hoffe, dass sowas gibt Leuten auch einfach Mut, ne, zu sagen, ich wage es dann mal, sowas alleine zu machen und so. Und ich meine, es ist halt immer noch Europa, ne?
Also ja, schon genau. Also man war da jetzt nicht im man war da jetzt nicht im Outback, ne? Also es war immer irgendwo jemand, der auf dem Feld gearbeitet hat. Mir kamen teilweise auch Land Rover entgegen oder so. Da wusste ich dann zum Beispiel immer, die Strecke hier kann halt gar nicht so hart sein, weil mir ein Auto entgegenkommt. Also das sind alles immer so Punkte gewesen, wo ich wusste, okay, und was ich tatsächlich gemacht habe, und es hat mir auch am Ende ziemlich geholfen, ich habe immer die Gegend gecheckt. Ich wusste immer, hier ist noch ein Haus, also ich habe mir immer so ein bisschen versucht, die Umgebung einzuprägen, um zu wissen, okay, wo bin ich hier eigentlich gerade, dass man das nicht so aus den Augen verliert. Eben, ja, weil ich
ja,
halt
voll nachvollziehbar. Ja, total. Die Etappen vom ACT Portugal, von der Distanz jetzt so, also auch mal auf alle bezogen, ist das alles realistisch für einen Tag? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es waren immer zwischen 180 bis 230 Kilometer, wovon ja auch immer wieder Straßenanteile waren. Mhm. Klar waren die Tage ein bisschen unterschiedlich gestaffelt, dass mal ein längeres Straßenstück kommt, aber eigentlich auch immer so, man hat eine Etappe gefahren, dann kommt wieder eine Straße ein Stück, dann kann man sich wieder ein bisschen erholen. Mhm. Also eigentlich eine ganz gute Abwechslung. Ich habe mir aber sogar den Druck rausgenommen. Ich war ja so mitten in den Fahrtagen, dadurch, dass ich ja nach dem ersten in der Hälfte aufgehört habe ich mir gar nicht den Druck gemacht. Ich muss jetzt in irgendwelchen Fahrtagen fahren, hab das so
halt
gemacht.
Auch nice am Alleine fahren, ne?
Wie du es musst mir dich passe.
Da du musst überhaupt mit niemandem was aushandeln. Das ist total cool. Gerade so, wenn die Kraft alle ist, da hatte ich auch schon diverse Konflikte auf Tour. So müde, pipi, kalt, keine Ahnung. Ja. Ich bin tatsächlich dann eher immer jemand, der gerne, also der eher den Punkt verpasst, wo man aufhören sollte. Leider. Auch wenn ich immer allen sage, das dürft ihr nicht verpassen, das ist super wichtig, Konzentration, dies, das und so. Weißt du, ich habe noch über was anderes nachgedacht. Eine große Angst von Alleinreisenden, die, sag ich mal, ja noch relativ neu im Game sind, ne? Und insbesondere übrigens von Frauen, ich gebe ja auch manchmal so Frauentrainings und sowas, ist diese ganze Geschichte mit, was ist denn, wenn mir das Ding umfällt? Kriege ich das überhaupt alleine wieder hingestellt? So, ne? Und dann mit noch mit dem Gepäck und so weiter. Das ist dir sicherlich auch mal passiert. Ne?
Auf jeden Fall. Die ersten 2 Fahrtage nicht. Da war ich dann schon so, wann passiert es endlich? Also so irgendwann so, ich kann doch jetzt hier nicht fahren und mir kippt keiner das Motorrad um. Also das konnte ich mir nicht vorstellen. Ja. Und ich habe es ja im Ted Holland schon gehabt, wo ich allein unterwegs war, dass ich es halt mal alleine gemacht habe. Ja. Und habe es auch zum Beispiel, ja, wenn wir mal die Maschine gewaschen haben oder so und wir sie auf die Seite gelegt haben im Hof, dann habe ich es auch noch mal die Tage gemacht gehabt davor. Also so von meinem Kopf her wusste ich, ja, ich habe es schon gemacht, ich kann das. Aber
ja, das ist wichtig, glaube ich, dass man das weiß für sich so und Techniken hat. Aber das wird natürlich auch nicht leichter, so nach dem dritten Mal, wenn es denn so ist. Und ich glaube, das Wichtigste, damit man nicht fällt, ist, dass man da keine Angst vor hat. Denn sonst fällt man, ne?
Ja.
Wir hören mal kurz rein, als du da geschildert hast, wie das denn war, diese große BMW da wieder auf die Reifen zu stellen.
So, Motorrad aufheben, die erste haben wir dann auch hinter uns. Ich bin ein ganz langes Stückchen erstmal eine Ewigkeit Schotterstraße und so Windmühlen gefahren. Und dann ging es ein ganzes Stück echt hier runter. Ich sitze jetzt gerade noch von meinem Motorrad, aber sie steht wieder, alles gut. Es war tatsächlich einfacher als gedacht, hast auch beim ersten Mal gekommen. Der Untergrund war aber auch gut nötig. Da hatte sie ordentlich Grip, dass ich sie direkt wieder am Stehen hatte. Also da auch Haken dran. Und ich wusste, ich kann es alleine. Ich habe es oft genug geübt, aber naja, in so einer Situation hat man eh Kräfte.
So, okay. Ich wusste ja, ich kannte ja die Nachricht schon davon, ne? Aber ja, das ist ja auch so ein Ding, was machst du, wenn das mal nicht klappt, ne? Also oder du hast dich festgefahren, das Ding liegt da rum und so, ne? Ich weiß noch, als ich mal mit Valentur gesprochen habe, der hat ja so eine Geschichte mal erlebt. Ich glaube, da war der irgendwie in Skandinavien unterwegs.
Ja, ich glaube Norwegen oder so.
Ja, ja. Norwegen. Da musste am Ende ein Trecker kommen.
Das Video habe ich mir mit Stefan noch angeschaut, bevor wir losgefahren sind, witzigerweise. Ja. Ja, es kann ja, halt.
Liebste Grüße.
Ich kann es halt irgendwie, ja, kann halt immer passieren, ne? Aber da wusste, also da an der Stelle, da war, also man hört ja, glaube ich, in der Nachricht, bin halt recht erleichtert. So, erst mal passiert, Haken dran. Ich hoffe, es ist von der Quali, dass es man einigermaßen hört. Ich glaube, ich habe manchmal den Helm gar nicht abgezogen und habe dann mit dem Sena-Mikro das übers Handy dann aufgenommen. Aber da
ich versuche in der Post-Production noch so ein bisschen
hochzudrehen,
ne?
Genau. Ja. Ja, aber da war ich echt erleichtert. Und da war auch so ein Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt ist es dir das erste Mal passiert und es ist auch egal. Ja. Es hat funktioniert und war irgendwie auch froh, dass es passiert ist, dass ich sagen kann, okay, es klappt weiterhin und auch mit dem Gepäck, was ich dabei habe, dass ich mir da nicht so eine Brause drum machen musste.
Wichtiger Schlüsselmoment auch, ne?
Ja.
Die nächsten Tage. Du warst dann drin, so, das hast du mir auch nochmal gesagt, irgendwie, ich glaube, ich bin jetzt drin, so, ne? Ich glaube, es läuft jetzt irgendwie. Wie lief das so? Wie hat sich das angefühlt? Was ging so in dir vor? Alleine unterwegs auf dem ACT die nächsten Tage?
Ja, also immer waren es gemischte Gefühle, also ganz viel Freude, das so zu erleben, irgendwie ja auch stolz, dass man es schafft. Auf der anderen Seite aber immer wieder dieses, was passiert, wenn? Also ich habe natürlich auch über den Worst Case gesprochen, auch mit meinem Partner. Was mache ich denn, wenn halt wirklich was passiert oder mir auch was passiert? Also der kam dann von ihm, also so ist er halt auch nur mal ganz trocken, ja, im Notfall muss man krabbeln, ne? Also also ja, das klar, das irgendwie schwebt es halt so im Hinterkopf, ne? Wenn man da ganz viel Blödsinn irgendwie anstellt, aber das muss man dann auch wieder an die Seite schieben können. Also das darf halt einen, das darf nicht überhand nehmen, sich Gedanken und Sorgen zu machen, wie du es auch gesagt hast am Anfang, immer den Kopf frei halten, aber das hatte ich da zu dem Zeitpunkt auch. Das lief lief echt gut und habe ganz dolle die Landschaft genossen. Also da waren noch echt Stücke dazwischen, wo ich echt gefilmt habe, angehalten habe und Pause gemacht habe, mir dann irgendwie, ich habe mir immer ein bisschen was eingepackt, dass ich dann da einfach in der Natur sitzen konnte und
Wie nice. Ja, vor allen Dingen, ne, wenn es dann so läuft, so dass man das auch genießen kann, ne, dass man sich nicht ständig darüber Gedanken macht, was passiert als nächstes, wie löse ich das und das Problem, ne, sondern dass man dann auch, ich sage immer ganz gerne so, irgendwann, wenn es gut läuft, übernimmt eigentlich die Reise, übernimmt die Tour eigentlich so das Lenkrad, ne, und und führt dich so und das und dann auch in der Lage zu sein, sich dem so hinzugeben, ne, und zu sagen, ja, go with the flow, so, das ist mega.
Genau, ich habe immer abends versucht, so meine Rahmenbedingungen wieder zu stecken, ich habe abends immer wieder Supermarkt aufgesucht, ich habe eine 3 Liter Trinkblase, klar, das ist irgendwie viel auf dem Rücken, aber ich habe mal gesagt, ich mache die immer voll, damit ich genug dabei habe, auch für den Worst Case, was ist, wenn was passiert, dann habe ich genug Trinken dabei.
Ja.
Ich habe auch schon mal die Erfahrung gemacht, ich hatte immer so eine Halbliterflasche in der Seitentasche drin, die ist mir aber bei einem Sturz schon mal kaputt gegangen, da hatte ich das ganze Gepäck nass, also auch das war meine Erfahrung, die ich gemacht habe, mache ich nicht mehr, genug Wasser in die Trinkblase.
Trinkblase beste.
Genau, ist so, und ich hatte immer was zu essen, aber ich wusste, selbst wenn mir jetzt was passiert, also mit dem, was ich dabei habe, komme ich erstmal klar, um mir da einfach keine Gedanken machen zu müssen. Ich habe immer abends voll getankt, da wusste ich ja, wenn der Track 200 Kilometer, ich roundabout schaffe, dann komme ich ja locker mit einer Tankfüllung hin, dass ich mir tagsüber da auch nicht viel großartig Sorgen drum machen musste.
Ja, ja.
Ja, tatsächlich am zwischen so Tag 3 und 4, wo ich da ungefähr war, da habe ich an einer Stelle tatsächlich nicht getankt.
Dann kam keine Tankstelle.
Nee, das habe ich mit Absicht gemacht, weil ich nämlich dann an einem Stück kapituliert habe, wo ich abends gemerkt habe, boah, der Koffer ist voll. Also da bin ich dann, das war der 3. Fahrtag, da hatte man mir auch gesagt, da sind noch mal ein paar Stücke zwischen, die anstrengend sind. Und da bin ich auch zwischendurch so Windmühlen durchgefahren, eigentlich so Schotterautobahn. Die hatten aber ganz frisch den Schotter gelegt und man musste wirklich so kontinuierlich am Gas da durchbleiben, sonst ist einem nur das Motorrad hin und her getanzt und das über Kilometer, das war richtig anstrengend, es hat eigentlich nur Kraft gekostet und war eigentlich auch kein schönes Fahren. Die Aussicht war toll zwischen diesen Windkrafträdern, aber es hat mir echt Kraft gekostet und dann stand ich, dann zog auch so ein bisschen Unwetter auf, wo ich gesehen habe, oh, dunkle Wolken, jetzt kriegst du vielleicht gleich doch den Arsch nass und dann war so eine Stelle, wo ich gedacht habe, boah, ist das jetzt steil und dann sagte mir mein Kopf, das schaffst du heute nicht mehr. Und da habe ich tatsächlich gesagt, gut, Feierabend. Ich hatte mir schon ein Zimmer gebucht gehabt und da musste ich dann zwar mehr über Straße dahin fahren, weil ich eigentlich gedacht hatte, ich steige an einer anderen Stelle im Track aus, habe dann aber entschieden, so Vernunft, nee, das passt nicht, die Stelle versuchst du morgen früh. Und da habe ich dann tatsächlich nicht getankt, weil ich ja wusste, ich komme wieder durch die Stadt, wo ich mein Zimmer gebucht hatte, da sind Tankstellen und wollte die Stelle auch mit einem leichteren Motorrad fahren, um mir nicht noch das Gewicht vom Sprit quasi ins Motorrad zu tanken.
Ja, das ist auch voll schlau, ne? Also man, wenn es irgendwie sich machen lässt, dann würde ich das auch immer abwägen, wenn ich Offroad fahre, dass man es nicht absichtlich noch schwerer macht. Und die Motorräder sind ja auch zum Teil verschieden konstruiert. Die moderneren Motorräder sind eigentlich alle so, also so ist meine Erfahrung, dass das ja nicht so rumschwappt, ne? Bei älteren Motorrädern gibt es ja schon noch einen großen Tank und dann schwappt das da mal so drin rum, was dich ganz schön irritieren kann beim Fahren. Ich glaube, dass wir tatsächlich zu der Situation auch einen Einspieler haben.
Genau.
Warte mal kurz.
So, ich bin in meinem Anfangspunkt angekommen, aber ich schaffe es einfach nicht. Ich habe es im Fahren, also im Stehen versucht, von der Stelle aus, wo ich umgefallen bin, habe ich es versucht im Sitzen und dann auf die Pedale zu kommen, aber ich krieg's einfach nicht hin. Ich habe den Bock jetzt wieder runterbuxiert rückwärts, langsam mit der Kupplung und werde das Stückchen hier umfahren. Es sind irgendwie ein paar hundert Meter nur und dann komme ich wieder in den Track rein von der Hauptstraße. Also daher gebe ich mich hier geschlagen. Ich glaube, wenn man zu zweit wäre, könnte man es irgendwie noch ein bisschen besser schaffen. Einer wird einen stabilisieren und vielleicht noch mit hochdrücken oder so, aber es ist okay. Ich gebe mich hier geschlagen und lasse Vernunft walten. Ich habe die Karre jetzt 4-mal aufgehoben. Ich mache ein kleines Päuschen und dann geht's erstmal auf der Straße ein Stückchen für mich weiter.
Ja, eigentlich bist du da, finde ich, ziemlich cool mit umgegangen und ich finde es auch einen guten Hinweis für die Leute, die so ein Ding fahren wollen, sei es jetzt Portugal oder woanders, dass man da auch einfach an der Stelle auch ehrlich ist zu sich, ne? Und das ist nicht wichtig. Also ich meine, die Story deines Reisepartners haben wir eben gehört. Es ist manchmal wichtiger, eine etwas vorsichtigere, vernünftige Entscheidung zu treffen. Mhm. Ja.
Ja, und die Stelle war eigentlich auch, also das weiß ich besonders, seitdem wir die Maschine auch nicht wegkippen können oder da war auch nicht, dass ich jetzt irgendwo runterfall oder so. Es war wirklich nur ein steiles Stück hoch, wo sich das so ein bisschen in eine Kurve reinzog und dann hochging. Aber es war halt echt ziemlich steil und ich glaube, dass da mein Kopf auch nicht mitgespielt hat. Das war so eine, ich bin am Tag vorher schon, war es mir zu viel. Dann war es wieder der Einstieg, war natürlich dann auch an der Stelle wieder reinzukommen in den Tag schwierig. Und das hat einfach, da war ich nicht vom Kopf frei genug, dass ich es geschafft habe. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist das jetzt so. Und ja, mein Partner hat dazu gesagt, das ist doch super. Dann, wenn du das nochmal fährst, dann hast du doch eine Stelle, die du dann auf jeden Fall versuchen kannst zu schaffen. Ich so, toll.
Das ist pragmatisch, ey. Naja. Aber es ist schön, wenn man den gleichen Humor teilt, ne? Das ist auch viel wert.
So. Auf jeden Fall. Ja. Aber das waren tatsächlich die einzigen Meter, die ich dann vom ACT nicht gefahren bin. Also alles andere hat gepasst, aber ja. Aber auch da kann ich jetzt sagen, so, also auch wenn ich das jetzt so nochmal anhöre, da war ich echt schon mit abgeklärt mit der Situation. Da habe ich mich mit abgefunden und abhaken und weiter, ja.
Ja, cool. Sowas, also an mir würde das auch so ein bisschen nagen, ne, irgendwie. Ich fühle das schon, aber das hast du ja wirklich, also guck mal, und das ist ja auch etwas, das nimmt man dann mit, so für die nächsten Touren, ne? Das sind so Sachen, wo man sich denkt, Mann, ne, ich weiß, dass das die richtige Entscheidung ist. So einfach an der Stelle. Ja. Vielleicht kannst du noch mal so ein, zwei Highlights aus den nächsten Tagen erzählen. Also gerade was so die Strecke angeht, das interessiert bestimmt viele. Wie divers sind so die Voraussetzungen, die verschiedenen Böden, auf denen du fährst und so weiter. Mhm. Ist ACT Portugal sehr abwechslungsreich?
Es ist schon ziemlich steinig auch. Klar sind auch Abschnitte dazwischen, wo dann ganz normal unser Schotter liegt. Es waren auch Passagen dazwischen, wo ein bisschen Sand lag. Also es war jetzt kein richtiger Tiefsand, also das jetzt nicht, aber es gab auch mal so eine Abzweigung in ein Gebiet rein. Da musste man schon ein bisschen wissen, wie man auf Sand fährt. Ich hatte da jetzt noch so den, in Anführungszeichen, Vorteil, weil es doch nass war, war es nicht so trocken, dass ich da noch ganz gut durchgekommen bin. Also das war, klar, ist dann immer auch, das Wetter variiert ja auch immer, wie schwierig so eine Fahrstrecke dann ist.
Ja, total.
Am Ende hatte ich dann echt Glück, es hat gar nicht mehr geregnet. Ja. Und da war nämlich auch ein Teil, wo es dann ein bisschen lehmiger und wo auch der Boden sich so rot färbte, wo man nämlich dann auch so, wo es in so eine Erzmine auch reinging am letzten Tag.
Ah, wie cool.
Und da war
wieder fährt man rein?
Ja, genau, das kann ich erinnern. Genau. Und da war es dann auch so, wenn es da, glaube ich, richtig regnet, dann wird es auch eklig. Dann könnte es auch matschig werden an der Stelle. Aber das hatte ich dann nicht. Also ich hatte dann da schon wieder, dass es trocken wurde. Und man kann ganz schön sehen, wie sich die Landschaft von Portugal verändert. Dass es oben noch viel grüner ist. Und je weiter man runterfährt, dass es immer ein bisschen karger wird, trockener. Ganz viel Mohn stand auch am Straßenrand. Bei mir wird ja richtig viel geblüht auch einfach. Das war natürlich total schön von der Jahreszeit.
Ja, ja.
Habe ich auch ganz tolle Bilder noch aufgenommen, einfach weil die Natur halt jetzt dann da auch so in voller Blüte stand. Mhm. Eukalyptusbäume, und das habe ich vorher auch noch nie in echt
die
gesehen.
Die Gerüche auch fantastisch wahrscheinlich, ne?
Genau, ja. Und ich hatte auch tatsächlich weniger Heuschnupfen. Also das war, ich bin gegen blühende Gräser allergisch, und das wurde dann auch, je weiter ich runtergefahren bin, auch besser einfach. Ja.
Oh, nice, okay, cool. By the way, wenn wir gerade über so Wetter und so sprechen. Du warst seit Mai da. Mhm. Ist das ein geiler Monat, um Portugal zu machen?
Ich würde schon sagen, ja. Natürlich auf dem Weg hin habe ich sogar fast gefroren mit dem, was ich anhatte. Also Frankreich war es dann nochmal richtig regnerisch und dass es nochmal was kühler war. Und dann habe ich noch echt Glück gehabt, dass ich noch vor so einer Hitzewelle da gewesen bin. Also letzte Fahrtag hatte ich 30 Grad, aber es war dann Gott sei Dank nur der letzte. Mhm. Hätte ich die ganze Zeit bei 30 Grad fahren müssen, boah, ich weiß auch nicht. Also das ist dann auch schon ein Punkt, wo es dann halt auch eben keinen Spaß mehr macht. Hätte dann immer so zwischen 20 und 26 Grad, das war noch echt angenehm, ja. Aber eine Woche später war dann schon Hitzewarnung, 34 Grad. Da war ich froh, dass ich dann schon durch war damit.
Mhm. Wenn es so brütend heiß ist, dann ist das ja auch alles kein Geschenk, ne? Und ich glaube, viele glauben auch, dass gerade Nordportugal, ich war früher auch so als ich noch viel so zum Surfen unterwegs war, war ich da ein paar Mal. Ich glaube, viele unterschätzen auch, wie wechselhaft das Wetter sein kann. Es kann auch arschkalt werden, nachts zum Beispiel, ne? Also so als Hinweis, wenn man da zelten will oder so. Ich erinnere mich noch an eine Nachricht, die du geschickt hast. Da war es nochmal spannend, oder? Mhm. Als du dann, sag ich mal ganz laut, Dankjewel ausrufen durftest, denn du hast niederländische Hilfe bekommen, ne? Mhm. Was war da los so und warum war das nochmal eine krasse Situation nach all diesen positiven Erfahrungen, die du bereits gemacht hattest?
Ich wusste ja, okay, alle haben mir gesagt, zum Ende hin wird alles leichter und da wusste ich schon so, ich habe ich habe so Tag 3 abgehakt und jetzt wird's auch irgendwie entspannter und es war auch so dass dann wirklich auch, es war nicht mehr so hügelig, man konnte auch so merken, okay, es geht jetzt nun mal auch Regen gegen Küste. Und Schotterstraßen, schöne Landschaft, alles schick. Und dann, ich weiß auch nicht, ob dann irgendwie vielleicht auch die Konzentration mehr nachlässt, wenn man so weiß, okay, gut, jetzt hat man so das, wo alle anderen sagen, jetzt ist das Härteste durch, dass man sich dann auch vielleicht ein bisschen, ich will nicht sagen gehen lässt, aber sagt, okay, jetzt kann ich ein bisschen laufen lassen. Mhm. Und dann mal ein Stück, ging es auch nochmal ein Stückchen runter, aber alles nichts Wildes. Und dann konnte ich schon von Weitem sehen, oh, es ist wieder ein kleiner Fluss. War nicht schlimm, es war auch nicht breit und auch nicht lang oder so. Und dann konnte ich sehen, okay, es geht erstmal noch ein Stückchen runter. Und da konnte ich nämlich eben nicht anhalten und durchlaufen, weil schon so, dann hätte ich das Motorrad schon bergab stellen müssen, wo ich gedacht habe, ach komm, das brauchst du jetzt nicht, du siehst ja schon den ganzen Boden. Und auf der linken Seite
fangen diese Geschichten immer gleich an.
Und auf der linken Seite habe ich dann gesehen, oh, da sind dicke Steine im Flussbett das sieht doof aus. Und dann habe ich schon so Spuren gesehen von anderen Motorrädern, die sind rechts lang gefahren. Habe ich gedacht, ah, super, dann nehme ich doch auch rechts. Und in dieser Sekunde, wo ich mich entschieden habe, ich fahre rechts, habe ich aber nicht gesehen, dass an der Seite ein Loch war. Und ja, da habe ich das Gleichgewicht verloren.
Ja, Klassiker. Mhm. Und das sind dann auch so Sachen, finde ich, wo, das geht ja auch alles so schnell, überlegst du ja nicht, was du machst.
Ja. Willst du denn einen Spieler erst machen, oder?
Genau, wir machen den mal eben und dann reden wir drüber, was du dir denn getan hast, was passiert ist.
So, jetzt ist es passiert. Ich krieg den Bock nicht aufgehoben. Ich bin richtig doof in ein Loch gerutscht, weil ich gedacht habe, auf der Seite kann ich besser durch den Mini-Fluss da fahren. Und jetzt liegt sie da kopfüber. Ich werde jetzt mal zur Straße zurücklaufen und mal versuchen, jemanden ranzuwinken. Auf dem Weg hier habe ich noch einen Geländewagen gesehen. Keine Ahnung, ob der noch hier steht, aber ich werde mir mal Hilfe holen.
Ja, schön. Dir ging es aber gut. So,
genau, mir ist gar nichts passiert. Also es war wirklich so dieser Bruchteil der Sekunde. Kacke, ich verliere das Gleichgewicht, sie fällt, aber wo sie schon gefallen ist, da wusste ich, Feierabend. Also eigentlich, obwohl ich noch nicht eine Sekunde am Motorrad gerappelt habe, wusste ich schon, wie sie kopfüber mit den Rädern nach oben lag, dass ich das alleine nicht hinbekomme.
Immer ungut, ne? Ja. Wenn man die Reifen oben hat.
Und da wusste ich so, und ich war, es war schon direkt klar, okay, das wird so nicht funktionieren. Dann habe ich versucht, dran zu ziehen. Ich habe sie vielleicht 2 Zentimeter nach vorne geschoben bekommen.
Genau.
Und dann habe ich da mal die Tech 7 Wanderstiefel ausgepackt. Und also ich habe tatsächlich mein Handy genommen, ich habe dann die Sprachnachricht noch geschickt, die ging gar nicht raus, ich hatte auch kein Netz, nichts, also war klar, also der Klassiker halt, ne? Und dann habe ich echt so, geflucht habe ich schon und gesagt, oh fuck, warum bist du nicht links gefahren und so, dann ärgert man sich kurz und dann habe ich aber ganz schnell entschieden, das hilft dir nicht, jetzt hier rumzusitzen und da kommt auch niemand, da war klar, da bist du jetzt irgendwie in so ein kleines Tal runtergefahren, da war nichts links und rechts, dieser Geländewagen, das wusste ich noch, den habe ich gesehen und das war kilometerweit weg. Dann habe ich geguckt, auf den Track kann ich besser nach vorne oder nach hinten laufen. Und dann habe ich mich entschieden, doch, ich war tatsächlich sogar vorher tanken, weil das nämlich schon kurz vorm Ende des Fahrtages war. Und ich gesagt habe, boah, weißt du was, mach die Karre schon mal voll, dann hast du das schon mal abgehakt. Und da lag sie dann schön. Und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, zurücklaufen, kennst du den Weg? Weil nach vorne weißt du nicht, was kommt. Ja, und dann habe ich alles.
Klug eigentlich, klug.
Mhm. Und dann habe ich alles an Wertgegenständen habe ich an mich genommen. Ich habe meinen Helm, ich habe ganz, also Jacke habe ich alles ausgezogen, aufs Motorrad gelegt, Schlüssel abgezogen und bin dann losgelaufen, auch ohne mir es großartig Gedanken zu machen und bin auch durchgelaufen. Da habe ich irgendwann gesehen, es waren bestimmt 3 bis 4 Kilometer, die ich wieder rauslaufen musste.
Das war auch eben ein Spaß mit den Tech 7. Also die sind eine Katastrophe zum Laufen, die Dinger, ne?
Ja, ich hatte aber keine nur, Blasen, Gott sei Dank.
Falls ihr nicht wisst, was das bedeutet. So, ja. Genau,
ja. Ja, also ist echt, und da ging mir total das Kopfkino, ne? Also mit, ja. Dann habe ich schon während des Laufens einen Google-Übersetzer eingegeben, dann auf Portugiesisch übersetzt, was mir passiert ist. Ich hatte die Stelle halt markiert, wo es passiert ist, Fotos davon gemacht, dass ich den Leuten zeigen konnte, was mein Problem ist, wenn sie es auch dann so nicht verstehen würden. Und dann gehen wir die ganze Zeit durch den Kopf, boah, stehst du da an der Straße als Frau und musst irgendjemanden ranwinken, ne? Und wer hält
übrigens auch
an?
Ein geiler Hack, so, den bin ich gar nicht drauf gekommen. Dass man wegen, um schnell Leuten klarzumachen, was das Problem ist und so, einfach ein Foto machen und sagen, hier, das.
Das wusste ich tatsächlich.
Trivial, aber cool. Ja,
das habe ich gemacht, also das wusste ich schon, hier, mein Partner hat ja auch ist ja auch Portugal alleine gefahren und der hat ja sein Motorrad im Fluss komplett versenkt.
Sorry, dass wir jetzt lachen.
Ich glaube, jeder kennt diese Geschichte, also daher.
Gelaufen, ja.
Und da wusste ich nämlich, dass er das auch gemacht hat und den Leuten das so erklärt hat. Und dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt machst du es genauso und das versteht halt jeder. Ja, und dann bin ich da wirklich relativ straight hochgelaufen, am Schwitzen, am Ölen, ohne Ende, wir hatten 26 Grad, hatte aber auch mein Langarmshirt angelassen, sonst wäre ich, glaube ich, elendig verbrannt. Und tatsächlich in dem Moment, wo ich oben angekommen ist, kommt mir noch ein Geländewagen entgegen. Also hätte ich mich irgendwie 3 oder 4 Minuten später entschieden, loszulaufen, wäre diese Situation so vielleicht schon gar nicht passiert. Also auch da wieder total irrsinnig. So
muss Schicksal sein.
So Zufall, den man hat. Ja, und dann saßen da 2 Frauen drin. Und da habe ich schon gedacht, boah, Gott sei Dank, das ist schon mal, also eigentlich verrückt, aber will ja keine Vorurteile haben, aber es war für mich erstmal ein, boah, da sind jetzt 2 Frauen drin und denen erklärst du jetzt erstmal, was dein Problem ist, ja. Und dann konnten auch direkt Englisch, waren auch, ist quasi mein Alter ungefähr. Und dann gucken die mich an, so, bist du verrückt? Are you crazy? What are you doing? Und so war direkt so, konnten überhaupt gar nicht glauben, was ich da irgendwie mache. Und dann sagte die eine, und dann ist so, ja, meinst du denn, wir schaffen das hier mit 3 Frauen? Und dann guckte ich so, überlegt, na gut, die hätten jetzt irgendwie auch leichtes Schuhwerk und so an und da runter zu laufen. Da habe ich gedacht, boah, das will ich denen auch gar nicht antun. Und dann habe ich gesagt, so ja, vielleicht wäre doch gut, wenn uns Mann helfen würde. Und dann sagte die eine, ja, kein Problem, wir wohnen hier in der Ecke, sieht gar nicht so aus, es ist total zugewachsen hier alles, aber wir wohnen hier. Ich rufe mal meinen Mann an, der kann mit dem Geländewagen auch besser fahren, dann vielleicht schafft man das bis da runter. Ja, und dann hat die ihr Handy in die Hand genommen und fängt auf einmal an, auf Niederländisch anzusprechen. Und ich habe jedes Wort verstanden, was die gesagt haben. Ich musste einfach so lachen. Dann habe ich sie gefragt, ja, hier, are you in Netherlands? Und sie so, yes, yes, yes. Und dann, gut, haben die umgepackt. Die Freundin hatte sie dann zu ihrem Geländewagen gebracht. Also es war tatsächlich ihrer, der da an der Straße stand. Und dann sind wir bis zu ihrem, also kurz vor der Hofeinfahrt von ihr gefahren. Und dann, weil ich ja auch das Niederländisch so gut verstehen konnte, wusste ich auch, dass sie ja irgendwo bei mir aus der Grenznähe da auch kommen musste.
Genau. Das vielleicht als kurze Randnotiz, ne? Du wohnst sehr nah an der niederländischen Grenze. So, ne? Da kommt man nicht drum rum, ein bisschen was mitzunehmen über die Jahre. Ne?
Ja, genau. Und dann total witzig, sie hat erzählt, ja, die sind halt nach Portugal ausgewandert. Aha. Und dann habe ich gesagt, ja, wo kommst du denn her? Und dann haben die ihr Haus, also ich komme aus Eindhoven, und die haben ihr Haus an jemanden verkauft, wo ich herkomme, aus meinem Wohnort.
Really?
Ist das nicht verrückt?
Das ist crazy.
Gesagt, so, die wussten genau, wo ich herkomme. Also es war so, in diesem Moment, es war so verrückt einfach, weil ich dachte, das kann doch nicht sein jetzt hier. Nee.
Ja. Das ist ja wirklich crazy, finde ich. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist ja eh schon gering, dass man überhaupt mal wen eben findet, so. Und dann das noch alles zusammen. Folgen die dir jetzt auch auf Instagram?
Nee, aber sie haben mir auch ihre Handynummer gegeben, tatsächlich. Dann, das war nämlich die liebe Ellen und ihr Mann und die waren total nett. Ne? Die
liebste
haben
Grüße und großes Danke.
Die haben sich total gefreut, mich zu sehen und dann gesagt, ah, das schaffen wir schon. Und dann ist der Mann wirklich runtergefahren und zu dritt haben wir es dann noch hinbekommen. Und dann habe ich sie erstmal, also vor allen Dingen, sie sprang auch an, ich habe erstmal ein bisschen gewartet, bis alle Flüssigkeiten und so wieder hoffentlich dahin gelaufen sind. Sie lag 1,5 Stunden, ne? Also
wo sie sein sollen.
Wo sie so sein sollten. Und dann habe ich sie angemacht und habe sie dann im Flussbett auch nochmal direkt umgelegt. Also,
und dann, also das Stickeralbum hast du dann am letzten Tag doch noch schön voll gekriegt. Ne? So.
Und dann guckten die beiden mich an und die hatten ja auch nur Turnschuhe an. Ah komm, egal, dann schön mit den Turnschuhen mit in mit ins Wasser rein, wir dann die Karre dann nochmal aufgehoben und da waren tatsächlich richtig fiese, dicke Steine, also quasi meine Sorge, oder jetzt runterzufahren, habe ich dann, wo ich eigentlich drin stand, dann doch irgendwie auch verstanden, das ist ja alles in solchen Blitz oder kurz oder Bruchteilen von Sekunden, die man da hat. Ja, und dann habe ich sie zur anderen Seite rausgefahren und ja, haben erstmal ein Foto gemacht, uns umarmt, hat sie gesagt, und jetzt gebe ich dir erstmal eine Handynummer und bevor dir nochmal was passiert, dann rufst du uns direkt an.
Ja, mega, ey. Also wirklich, das sind diese Geschichten, die halt so eine Tour von alleine schreibt, ne?
Ja,
die,
total.
Die kannst du nicht erzwingen, das passiert sowas.
Ja.
Und wie schön positiv auch, ne? Dass man, ist ja auch wirklich... Weiß ich nicht, gerade wir so in Deutschland sind oft so pessimistisch und so, ne, was so manche Sachen angeht, gerade wenn es um so, sag ich mal, Situationen auf Reisen im Ausland und so angeht und so. Aber in Wirklichkeit, gerade bei uns Motorradfahrern, wie oft erlebt man so tolle Sachen, ne?
Ja,
Hilfsbereitschaft,
genau.
Und so.
Und mir wäre das ja tatsächlich nicht passiert oder ich wäre diesen Menschen niemals begegnet, wenn ich ja nicht allein unterwegs gewesen wäre. Klar ist die Situation doof und ich habe mich ja auch super geärgert und habe gedacht, oh Gott, was jetzt alles passiert. Ich habe mich schon neben meinem Motorrad schlafen sehen. Also hätte ich jetzt niemand ja, also klar, so Gedanken gehen einem ja irgendwie durch den Kopf. Wenn hier erstmal keiner kommt, dann legst du dich erstmal daneben und wartest ab oder so. Aber im Endeffekt ist es ja super entspannt ausgegangen. So und
ja.
Die wollten auch von mir wissen, wann ich dann wieder zu Hause bin, habe denen geschrieben und dann wollte ich eigentlich denen so ein kleines Überraschungspaket schicken mit typisch holländischen Spezialitäten und dann haben die gesagt, dass es total lieb, dass ich es machen wollen würde, aber sie würden sich viel mehr freuen, wenn ich nochmal nach Portugal komme und sie nochmal besuchen würde.
Oh, wie schön.
Ja,
wie schön.
Also.
Tolle Story, ey. Tolles Highlight und rundete das Ding ja auch dann sowas von ab.
Total.
Ne?
Und das war dann Ende vom Fahrtag 4. Und dann habe ich tatsächlich, dann war es ja mittlerweile schon spät, ich hatte ja schon mal ein Hotelzimmer gebucht, also da auch auf jeden Fall der Lifehack für alle, bucht nicht so früh euer Hotelzimmer, weil wenn dir sowas passiert, ich habe dann auch schon gedacht, vielleicht schaffe ich es gar nicht mehr bis dahin. Da war jetzt zum Beispiel die Rezeption war 24/7, dann ist man natürlich entspannt, wenn man spät ankommt, aber wenn man dann wirklich nur Check-in bis 21 Uhr hat und einem so ein Fauxpas passiert, dann hilft es halt nichts, wenn man schon um 14 Uhr sagt, oh ja, bis da könnte ich schaffen und dann irgendwie sowas passiert, dann steht man da halt da, ne?
Ja.
Und dann habe ich mich ganz bewusst sogar an dem Tag entschieden, boah, weißt du was, ich musste einen Part auslassen, weil es einfach viel zu spät geworden wäre. Die Sonne ging schon unter. Das war irgendwie wieder schön. Da war ganz viel Wasser auch und ganz tolle Landschaft. Habe ich dann irgendwie im Sonnenuntergang auch genossen. Hätte ich ja sonst auch nicht gehabt, wenn ich nicht so spät gefahren wäre. Man muss das immer alles irgendwie positiv sehen.
So eine Frage
sehen,
der Perspektive,
ne?
Dann.
Total.
Ne? Ja, genau.
Und dann habe ich gesagt, boah, ich lasse jetzt diese eine Stelle hier absichtlich aus und lauf gar nicht Gefahr, dass ich im Dunkeln da irgendwie langfahren müsste und mach das morgen ganz in Ruhe und hat mir dann gesagt, okay, wenn das Hotelzimmer mir taugt und das hatte mir tatsächlich auch der liebe Steff empfohlen, habe ich dann auch gebucht und habe dann direkt, wo ich eingecheckt bin, habe eben geschaut, ja, das passt alles und habe dann für einen Tag verlängert und habe da entschieden, dann einen Restday einzubauen.
Ja, nice.
Und habe dann den Tag genutzt, um meine Wäsche zu waschen, habe dann alles mit der Hand durchgewaschen, habe es nachher alles ans Motorrad gehängt zum Trocknen und bin dann nur nochmal diese 30 Kilometer, die ich dann nicht gefahren habe, ganz in Ruhe gefahren, habe ich also bestimmt über eine Stunde auch ans Wasser gesetzt, habe dann da waren ganz toll, also ganz viele Vögel und habe da alles Mögliche beobachtet und niemand war da, also es war ganz ein ganz toller Moment und da habe ich dann auch überlegt, wie soll die Reise weitergehen, weil dann war klar, ich habe ja nur noch einen Fahrtag und ich habe noch über eine Woche oder fast über eine Woche hatte ich noch Zeit, was mache ich jetzt noch mit meiner Zeit und da bin ich so ein bisschen in mir gegangen und habe dann überlegt, okay, was will ich eigentlich noch?
Ja, und wie hast du dich dann entschieden und warum?
Ich hatte ja den Bikini schon eingepackt, also Ziel war es ja auf jeden Fall, ich möchte irgendwie noch ans Wasser und habe dann auch schon mal ein bisschen geguckt, okay, wo gibt's da Unterkünfte, wo könnte man so für auch irgendwie ein, zwei Tage länger unterkommen und habe dann auch ganz stumpf einfach Get Your Guide aufgemacht und habe gesagt, okay, was kann man irgendwie, ein so eine typische Touri-Aktion möchte ich noch machen und habe dann geguckt, wo wird das angeboten, wo ist am Wochenende noch was frei. Und eigentlich, also dann wusste ich, unten die Ecke Faro kommt man ja an, Portimão, und da war halt ein reduziertes Angebot. Da habe ich gesagt, ja gut, dann nehme ich das und fahre da irgendwann. Also wenn ich den ACT geschafft habe, fahre ich dahin. Und dann konnte ich nämlich sehen, man konnte das noch, eigentlich habe ich ja nichts vorher festgebucht. Also ich habe wirklich nichts am Vortag irgendwie schon ausgemacht. Und da, das konnte ich aber noch vorher kostenlos stornieren. Da habe ich gesagt, boah, weißt du was, das buchst du jetzt für Samstag, falls dir jetzt morgen auf dem letzten Tag ACT noch was passiert, kannst du es immer noch wieder stornieren. Aber das machst du jetzt schon mal fix für Samstag und dann guck mal, was morgen am Tag passiert.
Ja. Und das war dann im Prinzip so, ich liebe das ja auch, ne, wenn man so am Ende dann nicht in die Hetzerei kommt, sondern sich dann nochmal so einen Tag nimmt, bevor es wird ja dann sowieso auf dem Rückweg immer ein bisschen stressig, so. Weg nach Hause, weißt du, aber das ist eh immer ein bisschen schlecht drauf, weil man denkt, oh, ist vorbei und wieder der Alltag, ist das und so, der Coming-Home-Effekt und so. Aber dass man sich das nochmal gönnt, um das sagen zu lassen. Ne? Ich habe das sogar, als wir mal nach Griechenland gefahren sind, sind wir am Ende gestrandet in Thessaloniki und da haben wir sogar zwei solche Off-Days dann gehabt. So, war ganz kurz Unterbrechung, ja, wurde ich gerade mal benötigt, ja, für ein paar wichtige Handgriffe. Tina, du hast denn die Zeit genutzt, hatten wir gerade besprochen. Ich liebe das total, wenn man das macht. Und ich glaube, du wirst es auch nicht bereut haben. Du warst dann wahrscheinlich im Wasser, nehme ich mal an.
Nee, das war eher so ein Tümpel da. Also das so, es war schön, aber ich habe gedacht, boah, nee, da rein. Und da waren schon auch schon so viele Insekten und so. Nee, ich habe mich da ganz entspannt erstmal hingesetzt und
Und war von Anfang an, also nehmen wir mal an, ihr wärt zu zweit da noch gewesen und so. Wie hattet ihr das denn ursprünglich geplant? Also habt ihr dann auch überlegt, dass ihr die gleiche Tour wieder zurückfahrt oder hattet ihr da irgendwie andere Ideen? Oder wolltet ihr das sehen?
Also der Plan war schon gewesen, dass wir erstmal bis zum Strand fahren und dann hatte ich eigentlich noch die Illusion im Kopf, dass wir vielleicht noch ein bisschen Tet fahren könnten, weil nämlich die Tet-Strecke ja so ein bisschen parallel auch so ein bisschen an der Küste wieder entlang hochgeht und man ungefähr auch da wieder beim Einstieg wäre. Das hatten wir uns aber alles offen gelassen, also es gab keinen festen Plan und das war auch mit Absicht, das war nur so ein, ja, mal gucken, wenn wir dann immer noch nicht genug haben, dann könnten wir ja zu zweit noch mal ein bisschen, oder dass wir auch wirklich sagen, komm, wir lassen das ganze Gepäck jetzt irgendwo, wir fahren dann ohne Gepäck noch mal ein bisschen Tet und gucken, wie ist so der Unterschied, wie anspruchsvoll ist das da. Das war eigentlich so der ganz, ganz grobe Plan, aber das habe ich dann alleine auch verworfen gehabt. Also habe ich irgendwie drüber nachgedacht, aber ich war dann schon so weit, dass ich gesagt habe, nee, das nimmst du jetzt nicht auch noch auf dich und versuchst das, wollte mich da auch nicht überfordern. Und dann war es ja auch schon so, dass es so heiß war. Ich habe dann tatsächlich auch den fünften Fahrtag nicht zu Ende gefahren. Es war eigentlich so von der Strecke her. Dann war ich mittlerweile wieder so weit, dass ich also an meinem Tag Ende vom Track 4 angekommen bin und hätte dann so den letzten Fahrtag am Stück fahren können, wie sich das vom ACT auch gedacht hätten. Und ich habe es nicht geschafft. Es war so heiß. Ich habe dann irgendwann nichts mehr zu trinken gehabt, habe schon die 3 Liter Wasser aufgehabt. Dann musste ich erstmal ein ganzes Stück umfahren. Ich habe dann vor allen Dingen, da ist ja mittags auch irgendwie nichts geöffnet. Die denken sich ja auch alle, wie bescheuert ist man bei so einer Hitze überhaupt zu fahren. Dann habe ich dann irgendwo so einen kleinen Kiosk gefunden. Da habe ich dann auch mein Trinken aufgeführt und habe gedacht, komm, jetzt hat mir ein Eis gegönnt, mich da in den Schatten gesetzt und versucht so ein bisschen durchzuschnaufen, bin dann wieder auf den Track zurückgefahren und dann habe ich ganz krass innerhalb von ein paar Minuten gemerkt, wie ich abgebaut habe. Das war ganz schlimm. Da hatte ich nochmal so eine Situation, wo ich gedacht habe, oh, jetzt wird es irgendwie nochmal brenzlig. Da habe ich 2 Kehren gefahren und wäre fast umgekippt in der Kehre, wo ich gedacht hätte, boah, das kannst du eigentlich viel besser, Tina, so was ist jetzt gerade los? Und dann habe ich gedacht, das sind doch 50 Kilometer, dann bist du halt am Ende. Ne? Es ist jetzt, wir hatten irgendwie 3:30 oder so, wo ich gedacht habe, ja, voll die entspannte Zeit.
Ja, aber wäre auch einfach nur dumm gewesen dann.
Ne? Genau, es wäre total dumm gewesen. Und dann habe ich gesagt, Feierabend, jetzt die nächste Straße, die du unter den Füßen hast, da hältst du an und suchst dir ein Zimmer. Und dann auch wieder, wie der Zufall es so wollte, habe ich dann was gefunden, was ziemlich günstig war. Und da gab es auch einen Pool. Da habe ich gedacht, ja, das ist meins. Irgendwie 52 Euro inklusive Frühstück mit
Traum,
Pool.
Traum.
Das, genau in diesem Pool sehe ich mich gleich liegen. Und dann hatte auch, also das hier am Ende habe ich ein bisschen mehr mit Steff geschrieben. Und dann hat er mir so, ach übrigens, da kannst du ganz gut essen gehen. Und dann habe ich ihn Standort geschickt und ich bin genau in dem gleichen Hotel auch
nicht
gelandet, wo die auch gewesen sind. Crazy. Total witzig.
Okay.
Ja, und das war richtig, richtig gut da. Also da bin ich auch ganz herzlich empfangen worden. Die haben sich auch gedacht, was macht die? Ist sie verrückt, bei der Hitze da irgendwie allein mit dem Motorrad durch die Gegend zu fahren? Und dann habe ich mich erstmal schön in den Pool gelegt. Da war auch ein Franzose, mit dem habe ich dann gequatscht. Der hat irgendwie auch total nicht verstanden, was ich da mache und warum mit so einem Motorrad. Und ja, und man kam immer irgendwie mit den Leuten halt ins Gespräch und habe es da irgendwie auch immer genossen. Und dann.
Mann, ey, ja, das ist glaube ich echt so ein Ding, was deine Reise ein bisschen geprägt hat, ne? Dieser Notsituation, diesem, ja, ich hätte fast Schicksalsschlag gesagt, also dieser Wendung, die da war, diese Zäsur, dass sich daraus dann aber so viel Positives doch entwickelt hat, das ist echt richtig, richtig wunderbar. Und eine Sache müssen wir noch erwähnen, auch wenn es gar nicht so zum Thema jetzt passt, aber es ist ja Teil deiner Reise, du bist ja echt auch noch durch die Pyrenäen gefahren, dann, ne?
Genau, das kam am Ende dann.
Ja. Und du hast, das hat dir so gut gefallen, dass du gesagt hast, ich muss da hin, ne?
Da muss ich auf jeden Fall hin. Definitiv. Also für nächstes Jahr würde ich gerne ACT Pyrenäen mir auf
mega.
Die Fahne schreiben. Ja.
Mega, mega. Ja, ey, ich glaube, Pyrenäen ist auch für uns Abenteuer-Enduristen ist es, glaube ich, auch so neben, weiß ich nicht, Maritime Alp, neben den Seealpen und so, ist so das Ding. Ne,
ja,
würde ich sagen, genau.
Kann ich total bestätigen. Also ich habe mir dann auch so ein bisschen gesagt, boah, was soll ich jetzt? Klar, ich hätte jetzt ja an dem Punkt, ich habe es geschafft, ich knall jetzt die Kilometer zurück, reise zu Ende und gut ist.
Ja.
Und das habe ich ja so eben nicht gemacht nach den 2 Strandtagen. Ich habe da noch ein bisschen Delfine geschaut, habe dann noch mir so Höhlen angeguckt mit so einem Touri-Boot und da habe ich auch ganz witzige Sachen erlebt. Also ich könnte jetzt auch stundenlang mit dir über irgendwas erzählen. Ne? Also da auch wieder diese typischen Aalmanns getroffen, ne, wo man sich so für die Deutschen so ein bisschen fremdschämend, weil einer dann nur am Rumfilmen war und sich gedacht hat, mich versteht hier eh keiner, habe ich dann irgendwann gesagt, so, die Deutschen, das sind die schlimmsten Touristen. Weil der mir so auf die Nerven ging, dass er da alles mitgefilmt hat. Also deswegen, es war, ja, also alles überall, wo ich war, war es irgendwie dann auch total spannend alleine. Und dann bin ich ja sonntags wieder losgefahren, ganz unten, und hatte dann mir vorgenommen, bis freitags wieder zu Hause zu sein. Und das war aber auch nochmal ein ganz krasses Gefühl, wie ich am Strand stand und gesagt habe, boah, das sind jetzt 2700 Kilometer bis nach Hause und ich bin jeden Kilometer selber hingefahren.
Ja,
das war
krass,
auch nochmal so ein ganz krasses Gefühl, wo ich gedacht habe, boah. Und dann kam aber auch wieder so dieses, hoffentlich hält mein Motorrad. Also nochmal so, sich das so zu Augen zu führen, ich bin so weit gefahren und jetzt fährst du wieder zurück. Mhm. Ja, und den ersten Tag, da hatte ich hier echt dieses so, boah, jetzt geht's wieder nach Hause, total doof, ne? Mhm. Also, und das habe ich dann echt versucht zu vermeiden, indem ich dann gesagt habe, okay, ich bin dann noch 2 Tage über die schönsten Landstraßen Portugals gefahren, habe mir da echt noch so ein paar Landstraßen rausgesucht, die echt schön waren, habe dann mein Gepäck wieder im Magaduro eingesammelt, bin dann ein ganzes Stück Landstraße noch durch Spanien gefahren, bin natürlich dann einen großen Umweg, habe ich dann in Kauf genommen, es waren bestimmt 300 Kilometer mehr, die ich dann gefahren bin und habe dann eben den Tag Pyrenäen eingeplant und das war eigentlich fast noch auch der schönste Tag auch noch,
ja,
also
voll schön.
Neben den ACT, also das war, da habe ich über Kalimoto tatsächlich geplant und da muss ich auch nochmal sagen, also hätte ich einen Supersportler gehabt, hätte ich abgekotzt, also da waren echt Straßen, die auch unbefestigt waren und wo ein bisschen Schotter lag, wo ich gedacht habe, ach ja, das ist ja ganz nett, es ist jetzt hier nicht nur Straße, ich kann da schön auch noch entlangfahren und auch so kleine Gässchen hat er mir da rausgesucht. Das war nochmal ein totales Highlight. Ja.
Mann, ey, voll schön. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, das darf man nicht unterschätzen, dass die Rückfahrt ein wichtiger Teil der Reise ist. Ne?
Ja.
Und die wird ganz oft, übers Knie gebrochen, jetzt schnell nach Hause. Ey, wie viele Leute mir schon erzählt haben, die sind irgendwie hier, mein Kumpel Kugo zum Beispiel, liebe Grüße, der an 3 Tagen quasi aus dem Iran zurückgefahren ist, oder? Also den ganzen Tag Autobahn-Action und so, ne? Voll krass. ja, ist eigentlich unwürdig. Eigentlich ist es ein unwürdiger Abschluss für so ein Erlebnis. So, na klar, man muss dann auch irgendwie nach Hause und so, aber vielleicht kann man es besser planen, vielleicht kann man es besser mitdenken. Ich glaube, du hast das schon sehr, sehr gut, sehr richtig gemacht.
Ja.
Vielleicht, ja?
Also das allerletzte Highlight, was ich auf meiner Straßenzoo zurück hatte, ich habe dann den letzten Tag eine Airbnb noch gebucht und es war so, als ob ich bei meiner französischen Oma gewesen wäre. Das war total witzig. Also da bin ich dann, das habe ich auch recht kurzfristig gebucht und dann konnte ich, die hatte mir schon das Garagentor aufgemacht, konnte das Motorrad in die Garage stellen und nur über Google-Übersetzer uns unterhalten und da hatte ich nämlich auch verpeilt, dass hier Vatertag gewesen ist, dass ich überhaupt nirgendwo essen konnte, schön bei McDonald's zu Abend gegessen, ne? Also ich konnte ja nirgendwo großartig unter und die hatte mir da alles bereitgestellt, Frühstück, Trinken und so. Ich habe mich da total wohl gefühlt und das war auch nochmal ein ganz schöner Moment, wo ich gedacht habe, wie krass das ist, dass halt Menschen bereit sind, ihre Wohnung zu teilen mit Leuten, die unterwegs sind und so herzlich. Ich habe da einfach bei der in der ersten Etage gewohnt, so im alten Kinderzimmer, da standen auch ganz viel Fotos noch und Kinderspielzeug und so und sie hat halt gesagt, ja, ihr Mann ist gestorben, sie ist alleine und sie macht das halt noch so, um einfach unter Menschen zu kommen, Menschen wie mich zu treffen, um halt eben sich noch die Zeit zu vertreiben. Das war auch nochmal ein ganz, ganz toller Moment.
Und passt so schön in diesen roten Faden von den Begegnungen, ne?
Also, total, ja.
Also wenn ich das jetzt zusammenfassen würde, so von außen, würde ich sagen, Begegnungen, dann Wendungen, meistens zum absolut Positiven, so, das so was das geprägt hat, was die Reise vor allem so gestempelt hat, würde ich sagen. Und witzigerweise, obwohl es ja das Zentrale ist, ne, ist dann doch dieses Motorradfahren selber mal wieder eher so eine Art Klebstoff zwischen diesen vielen Dingen, ne, die man so erlebt. Also
ja, also ich könnte Geschichten erzählen, aber ich habe noch einen aus London getroffen, da bin ich zufällig tanken gewesen. Ja. Ich wollte eigentlich, also gesagt, da komm, nimmst jetzt hier die Tankstelle. Da habe ich Simon aus London getroffen, mit dem habe ich dann noch Pause gemacht und da geschnackt. Das war total nett. Und auch auf dem Rückweg, an dem vorletzten Tag hatte ich kein Frühstück gehabt. Da ist irgendwie mein Baguette trocken gewesen und da habe ich einfach random angehalten, weil ich bin erst losgefahren, es war so heiß, habe ich meine Enduro-Brille in die Tasche geworfen und ich wollte gar keine Pause machen und da waren 5 Franzosen, die da quasi Picknick gemacht haben, die haben mich rangewunken, hier, komm mal her und warum bist du denn allein unterwegs, haben uns auch auf Englisch unterhalten und dann durfte ich bei denen noch mit frühstücken, hab Baguette bekommen, eine Wurst, ein Ei gekocht und dann saß ich da so, als ob ich bei denen dazugehöre, total herzlich einfach, wo ich gedacht habe, wie cool einfach diese Motorradleidenschaft verbindet, also wie das einfach, ja, und die haben mich jetzt auch direkt auf Instagram hinzugefügt. Also, ja, das war, ja.
Schön, schön. Ich glaube, wenn so fazitmäßig, da braucht man dich eigentlich gar nicht fragen. Ne? Es war im Großen und Ganzen schon sehr wundervoll, ne? Und wahrscheinlich sehr bereichernd und du würdest es wahrscheinlich auch so nochmal machen. Aber was mich mal interessieren würde, was so an großen Dingen, also vielleicht so 1-2 Sachen, nimmst du denn für dich persönlich mit, was auf jeden Fall einen Impact haben wird auf deine zukünftigen Touren? So, was sind so Sachen, wo du sagst, das hat definitiv Konsequenzen für die nächsten Touren?
Ich würde definitiv auch mal planen, wieder alleine loszufahren. Also,
ja, das finde ich echt spannend. Ja.
Ja, also ich vor allen Dingen, ich habe ja im Hinterkopf, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal so angeteasert hatte, ich würde halt gerne, also ich spare aktuell meinen Urlaub ein bisschen auf, dass ich dann auch mal in 2-3 Jahren einen längeren Urlaub machen könnte von so 4-6 Wochen auch. Und da ist halt eben auch die Überlegung, fahre ich alleine? Und das war für mich jetzt so ein Probelauf, um zu sehen, kann ich das überhaupt? Taugt mir das was? Und jetzt kann ich natürlich ganz klar sagen, ja, auf jeden Fall möchte ich das so machen. Dann ist natürlich die Frage, Offroad ja oder nein? Da hatte ich auch schon vor ein paar Tagen geschrieben, das muss ich echt auch noch sacken lassen. Würde ich nochmal so alleine Offroad fahren oder nicht? Was ich definitiv sagen kann, ich würde so einen SOS-Pager halt mitnehmen. Ja. Also, dass man wirklich sagen kann, okay, man ist jetzt so gestürzt, man kommt nicht weiter, dass man da diesen Notrufknopf drücken könnte. Das würde ich definitiv tun, ja.
Ja, kann ich auch nur empfehlen und ist für Alleinreisende allein schon mal wieder für den freien Kopf einfach ultra wichtig.
Genau.
Und für den Fall der Fälle, also es gibt ja die üblichen Verdächtigen, so Garmin oder Sport oder sowas, dann drückt man das Ding und dann wird man da halt weggeholt. Und gerade in Europa ist das wirklich kein Problem. Dazu haben wir auch schon einiges aufgenommen. Ja, da könnt ihr mal, da haben wir einige Themen schon gehabt, da könnt ihr gerne mal nachhören. Ich benutze so ein Ding persönlich auch. Ich finde es auch irgendwie ganz cool für du kannst ja auch damit zum Beispiel SMS versenden, wenn kein Handynetz da ist. In der Sahara konnte ich eine SMS versenden und so, dass alles okay ist, ne, ob ich 3 Tage im Prinzip kein Netz hatte. Das ist schon cool. Auch für die Daheimgebliebenen ist es ganz cool. So, das schon machen. Ja. Mann, ey. Ja, ey, Tina, du sagst ja schon, du kannst doch so viel erzählen, ne? Wir werden es ja bestimmt demnächst mal wieder hören und dann kannst du vielleicht auch hier und da nochmal ein paar Anekdoten einfließen lassen. Ich fand's ultra interessant, ich fand's ultra spannend. Ich bin sehr stolz irgendwie auf dich, dass du das durchgezogen hast. Ich fand's richtig cool. Und du gehst deinen Weg weiter. Ey, du brennst jetzt ja eigentlich noch mehr als vorher.
Mhm, auf jeden Fall.
Für die ganze Geschichte. Und wie cool, was du da alles mitgenommen hast, ne? Wie sich da auch der Mut irgendwie dann auch wieder belohnt wurde, ne? Durch so tolle Erfahrungen und durch Dinge, die jetzt wahrscheinlich, wie du eben gesagt hast, so deine nächsten Reisen auch krass prägen werden. Ob du mit einem neuen Motorrad dann unterwegs bist in der nächsten Saison, das werden wir noch sehen. Wir beide sind auch noch Offroad unterwegs, so. Da können wir auch nochmal dann drüber sprechen, wenn wir das im Herbst hinter uns haben.
Genau.
Bin ich sehr gespannt, was du da sagst und schön, dass du hier warst, Tina. Schön, dass du dabei bist.
Ja, danke, dass ich wieder hier sein durfte.
Na klar. Und wünsche ich euch da draußen noch einen sehr schönen Tag, wann auch immer ihr das hier hört. Abonniert diesen Podcast und schaut mal in die Shownotes. Da habe ich natürlich Tinas Instagram-Profil auch natürlich mit reingeknallt. Machen wir den Account mal ein bisschen voll, Leute, oder?
Ja.
So, schön. Da kann man sich zum Beispiel ein paar Bilder sicherlich noch aus Portugal anschauen, oder?
Ja, ich müsste jetzt mal fleißig sein und mal was hochladen in den Highlights und so, aber ich sollte das vielleicht als Anlass nehmen, das jetzt zu tun, bevor
sehr
die Folge
gut,
hochkommt.
Sehr gut. Okay, da habt ihr auch ein Gesicht zu der Stimme hier. Ne? Leute, dann schön sauber bleiben. Bis sehr bald, Tina. Vielen, vielen Dank und wir hören und sehen uns ja sowieso demnächst.
Ja,
tschüss.
Bis dahin.
Bis dahin.
nothing above. We're surrounded.